Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter. Kurz in den Chat schreiben, Mods, ist der Ton gut? Ich habe heute nämlich einen speziellen Gast. Wenn ich gleich gesagt kriege, dass der Ton gut ist, dann hole ich den nämlich auch hier noch her. Ihr habt es natürlich schon in der Ankündigung gesehen, dass der Spreadsheet-Guy da ist. Und den hole ich mir dazu mit eurem Stream Deck. Das habe ich ja der Community zu verdanken. Und hier ist er. Hallo Adrian.
Hallo, guten Tag zusammen.
Ja, ich freue mich riesig, Adrian, dass du hier bist bei Senkrechtstarter. Adrian kennen die meisten wahrscheinlich, die ihn kennen, von NASA Spaceflight als den Spreadsheet-Guy. Ich habe witzigerweise eine Umfrage heute gemacht, die kann ich ja kurz mal vorlesen, zu was denn ein Spreadsheet-Guy ist. Und da haben 15% gesagt, Praktikant faltet Papier. 14% führt die Excel-Liste für Beruhigungspillen während Starts und 56% sagen, kann mit seinen Superpower-Skills SpaceX-Starts vorhersagen und 15% sagen, macht die Steuererklärung für die NASA.
Das sagen alles vier so ein bisschen.
Ja, Adrian, was macht der Spreadsheet-Guy?
Ja, was ich final mache, ist, ich gucke mir all die verschiedenen Indikatoren an, die Starship hat, kurz vor einem Launch und versuche bestmöglich vorauszusagen, ob und wann Starship fliegt. Das klappt manchmal echt gut, manchmal auch nicht ganz so. Also es ist immer das Schlechteste, ist immer so 2-3 Minuten daneben. Das Beste war dann 2 Sekunden. Und ja, man bemüht sich praktisch so ein bisschen diesen Countdown und dieses ganze Gefährt Starship zu verstehen. Und das ist so meine Aufgabe.
Okay, das ist jetzt natürlich irgendwo wild. Also du konntest praktisch einen Start, der in der Zukunft war. Das heißt, du hast vorab gesagt, wann du glaubst, ab einem bestimmten Punkt, wann der stattfinden wird. Und du lagst nur 2 Sekunden daneben. Das ist ja schon krass.
Ja, es gibt irgendwann hat man so ein bisschen raus, wann da was passiert und welcher Wind irgendwie was bedeutet. Und ja, das Problem ist immer, diese Countdowns haben natürlich auch irgendwelche Haltesequenzen da drin mal und es bleibt mal was vielleicht auf der Strecke und manchmal muss man vielleicht mal kurz was erstmal überprüfen und das macht das Vorhersagen manchmal auch durchaus spannend, aber manchmal hat man eben auch Glück und dann landet man fast genau 2 Sekunden daneben.
Und wie lange muss man sich da Starships angucken oder Tanks angucken, damit man so gute Prognosen machen kann?
Also der heftigste Aufwand war natürlich das erste Mal wirklich die ganzen Countdowns, die wir bis dahin hatten, alle mal durchzugehen, weil ich habe nicht mit Teil 1, mit Countdown 1 gestartet, sondern ich habe irgendwo bei Serie Nummer 5 gestartet und dann erstmal alles durchzugehen und alles wieder sich anzuschauen, hat dann schon 40, 50 Stunden einmal für die erste Sammlung in Zeitanspruch genommen. Dann habe ich irgendwann festgestellt, meine Zeit war komplett daneben für manche Sachen, die ich getimed habe. Da habe ich irgendwie ein paar Sekunden überall falsch aufgeschrieben und dann habe ich alles nochmal getimed. Also da geht schon ein bisschen Zeit ins Lande.
Aber du machst es nicht in Vollzeit.
Nein, es ist ein reines Hobby. Komplett cool. Volunteer.
Krass. Was machst du eigentlich, wenn du nicht auf Edelstahl-Silos guckst?
Dann gucke ich auf Finanzen. Ich bin in meinem Berufsleben bin ich Banker und schaue da auf Zahlen. Also irgendwie so Zahlen ziehen sich so ein bisschen durch meinen Alltag, kann man sagen.
Und das heißt im Prinzip auch daher der Tabellen und muss man da auch irgendwelche Assumptions Vorhersagen treffen, dass man irgendwie sagt, okay, dass da irgendwo Überschneidungen gab oder ist es einfach so, weil du kannst dich gut mit Excel aus und konntest dann das halt einfach anwenden für dein Hobby?
Ich würde sagen eher Letzteres. Also es war eher, dass ich immer schon so eine Affinität, so geht das Wort, habe, Excel-Tabellen anzulegen. Ich habe es auch immer irgendwie schon bei Videospielen und allem gemacht, um Dinge für mich persönlich zu tracken. Und irgendwie wird dann daraus dann, dass man Raketen trackt. Also so ganz klar ist dieser Verlauf immer noch nicht. Aber ja, es war eher so eine persönliche Affinität.
Und das heißt, du hast ja das coole NASA Spaceflight-Shirt an. Du schreibst da auch jetzt Artikel, ne? Du bist ja im Prinzip Redakteur auch. Und ist das was Regelmäßiges oder wie bist du da eigentlich dazu gekommen?
Ja, das kam jetzt in den letzten Wochen, dass ich angefangen habe, mich mal an so einem Artikel zu versuchen. Das war damals ja dann, der erste Artikel war eben über Starship. Und ja, das lief gut. Das war, es gab gutes Feedback dazu und dann habe ich einfach mal gefragt, darf ich das auch öfter machen? Und die Antwort war ja. Und jetzt bin ich tatsächlich dann hoffentlich auch länger und häufiger bei NASA Spaceflight als Schreiber praktisch aktiv und schreibe da Artikel über Raketen. Ja.
Cool. Ich habe auch, falls ihr das noch nicht kennt, von NASA Spaceflight gab es ein Video, in dem erklärt wurde, wie im Prinzip diese Prognosen gemacht wurden. So ein 5-Minuten-Video, das habe ich unter dem Livestream verlinkt. Das könnt ihr euch sonst auch im Nachgang mal angucken und so. Also das war schon beeindruckend und ich kann verstehen, dass die ganz froh sind, dass du auch bei denen Redakteur sein magst.
Macht auch sehr viel Spaß, kann ich sagen. Cool. Traumbild war.
Und das ist auch so ein bisschen, das merkt man ja hier auf dem Discord oder irgendwie jetzt auch in den Chats oder so, das sind ja eigentlich hauptsächlich alles irgendwie einfach Raumfahrtfans, die einfach unheimlich Freude daran haben, an den Entwicklungen und auch irgendwie was dazu beizutragen und die Community weiter zu stärken oder die Community mit Informationen zu versorgen. Was war da so dein Schlüsselerlebnis oder wo du gesagt hast, ey, ich will mich da einbringen oder ich kann etwas, was ich da einbringen würde?
Also ganz ursprünglich habe ich die Autos gezählt, die vom Pad und zum Pad gehen in Boca Chica, damit wir so eine Idee haben, wie weit das Pad noch befüllt ist mit Menschen und wie nah wir da dran sind, praktisch zu sehen, dass das Testing beginnt. Und dann hat irgendwer mal in NASA Spaceflight Discord geschrieben, auf diesem Community Discord, hey, jemand sollte mal, wenn er Zeit hat, sich echt mal diese Vents anschauen, die wir bei diesem Test sehen und gucken, ob da ein Fenster oder ein Pattern hinter ist. Und da habe ich wirklich praktisch fast aus Jux gesagt, weil ich Zeit hatte zu dem Zeitpunkt, klar, kann ich machen. Hab's dann gemacht und dann hat man diesen Moment, wo man wirklich auf diese Tabellen guckt und dann merkt so, okay, da ist ein Muster. Das ist auch irgendwie regelmäßig und so bildete sich dann irgendwie daraus so eine Eigendynamik und das war dann so der Moment, wo ich sagte, okay, ich bringe mich jetzt mehr ein in Form dieser Spreadsheets.
Und könnte man das quantifizieren, wie viele Stunden das pro Woche sind, die du da machst oder sagst du einfach, ja, meine komplette Freizeit, die geht da irgendwie rein oder ich meine, also du arbeitest ja wahrscheinlich in Vollzeit.
Ja, ich arbeite komplett in Vollzeit, also 40 Stunden die Woche, aber ich würde sagen, ja, neben dem Studium noch auch das, aber dann so 2 Stunden pro Tag, 2, 2,5 Stunden pro Tag, die ich abends in der Regel so, dass ich so um 20 Uhr anfange, mich irgendwie noch mit was auch immer ich auf der Liste habe, noch auseinanderzusetzen und dann meistens bis 22, 23, 23, 30. Das sind so die Zeitfenster, die da reingehen.
Und wahrscheinlich die Zeitfenster, die werden jetzt ja irgendwie auch wahrscheinlich müssen die größer werden oder beziehungsweise sind jetzt irgendwie wichtiger. Wir sind ja jetzt tatsächlich endlich mal wieder an der Testkampagne ran. Wir haben ja jetzt ganz viel Hardware gesehen und ganz viel Gebäude oder Strukturen, die errichtet werden. Und letzte Woche erster Test seit Monaten, kann das sein? Ich weiß gar nicht, was der letzte...
Gut, seit 2 Monaten.
Ja, also ich bin schon ein bisschen ausgehungert gewesen und war so ein bisschen... habe mich auf andere Sachen dann auch in meinen Episoden fokussiert, weil es wenig... Raketen in oder feurige Sachen in Boca Chica gab. Aber es geht jetzt wieder los. Wie würdest du das einschätzen? Wie geht's da voran? Und hast du schon aus dem letzten Booster-Test irgendwie schon viele Daten mitgenommen, wo du sagen kannst, okay, das wirst du jetzt in Zukunft auch anwenden können?
Ich war überrascht tatsächlich von dem ersten Countdown, weil ich hatte einen recht guten Treffer. Ich war irgendwie 2 Minuten weg, was für einen ersten Countdown echt okay ist, finde ich. Aber ich glaube, ich war am Ende recht glücklich. Also ich hab schon eine längere Analyse auf Twitter da gepostet. Ich glaube, am Ende des Tages hatte ich so ein bisschen Glück mit einem Hold am Ende des Countdowns, der so ein bisschen das Ganze in meine Richtung gedrückt hat. Der Countdown ist tatsächlich bisher kürzer von diesem Super Heavy Booster, als ich ursprünglich angenommen hätte. Aber grundsätzlich gesehen finde ich es jetzt einfach erstmal spannend, mehr Datenpunkte zu haben, weil Stand jetzt haben wir über Super Heavy genau einen Test. Das war ein Static Fire. Und es ist halt, also aus einem Test ist bisher die Datenmenge halt noch sehr gering. Gibt ein grobes Bild, wenigstens mal zu sehen, was geblieben ist an Indikatoren, was weg ist. Aber so damit jetzt eine Prediction schon zu machen, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch sehr schwierig. Aber ich hoffe, wir sehen ja noch ein paar mehr Tests mit Super Heavy.
Vielleicht war ich da auch so ein bisschen naiv oder so. Ich dachte mir, ja, die haben noch die meisten Tests auch einfach am Starship schon gemacht und wie das Raptor funktioniert und wie Betanken und wie Leitungen kalt gemacht werden sollen. Und ja, Booster ist nochmal ein bisschen anders. Aber irgendwo dachte ich vorab, ja, die großen Lernlektionen haben sie wahrscheinlich schon mit dem Starship gemacht. Würdest du das so sehen? Also, weil du jetzt auch meinst, dass es halt irgendwie schneller war?
Also, ich sag mal, wir hatten ja jetzt erstmal ein 3-Engine-Static-Fire, also 3-Triebwerke-Static-Fire. Das ist, glaube ich, das hatten wir jetzt schon einige Male. Von daher, ich bin ganz froh, dass das im ersten Versuch super lief, weil das so ein bisschen zeigt, dass die wenigstens diese Art von Konfiguration inzwischen recht gut drin haben. Aber ich, allein durch die schiere Größe und durch die Tatsache, dass da ja auch noch mehr Triebwerke hoffentlich dazukommen, glaube ich, wir werden noch mehr Probleme in der Testkampagne sehen. Und ich erwarte fast, dass da auch irgendwann mal, also aktuell läuft es ja verhältnismäßig reibungslos in Boca, wenn man sich mal so ein bisschen Anfang letzten Jahres anschaut. Und ich glaube nicht, dass das für immer so weitergehen wird. Und dass da auch mal wieder was schief geht und dass da vielleicht auch mal irgendwo was hakt, hängt oder Sand im Getriebe ist.
Ja, also wenn wir dann alle Triebwerke mal zünden sehen, das wird schon abgefahren. Und da kann halt dann auch mal, ich sag mal, 30 mal mehr was kaputt gehen, als wenn man nur ein Triebwerk
zündet. Also auf diesen Testpads sollten sie es nicht machen. Ich glaube, die würden einfach nur schmelzen.
Ich sehe gerade, für alle, die sich auf den Stream mit Felix und Silvan gefreut haben, leider wird er verschoben. Felix steht mit seinem Tesla im Stau und muss leider verschoben werden. Bisschen ungünstig, aber der wird auf jeden Fall nachgeholt. Und Shoutout an alle Österreicher und alle Fans von Felix und What About It. Und dann könnt ihr hier ja auch noch ein bisschen zuhören und zwar, weil diese Interviews bieten sich auch hervorragend an, sie nachzuhören. Wir sind ja jetzt nicht live an irgendeinem Start dabei, den man sonst verpasst. Und wir sind da ja in der deutschen Community doch alle sehr dicht beieinander. Vielleicht von wegen live, einfach nur, weil ich es kann, würde ich mal auf aktuell Boca Chica rüberschalten und mal gucken, ob das mit der Technik auch funktioniert. Das scheint funktionieren. Also ich habe hier den Espadrel-Stream. Den darf ich kostenlos benutzen. Shoutout an Espadre. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr das macht. Also wenn ihr mal irgendwo da runterfahrt, dann bucht euch in diesem Hotel ein, die sind cool und geben einem die Kamerawinkel auch an kleine YouTuber ab. Und was ihr da seht, das kennen vielleicht die meisten schon. Also rechts haben wir ja den Booster, über den wir eben gerade schon geredet haben. Und dann haben wir diesen fleckigen Kran, nenne ich es jetzt einfach mal, und ein riesengroßer Turm. Also es ist ja schon abgefahren. Und irgendwie, wir haben da vorhin im Vorgespräch schon so ein bisschen drüber gequatscht, die schieren Größen, um die es da geht und diese Dimensionen, man hat da irgendwie so das Gefühl für verloren. Und ja, man wusste irgendwie immer, dass das Starship irgendwie 120 Meter hoch wird und irgendwie, dass die Infrastruktur riesig sein muss dafür. Aber das jetzt so zu sehen, ist schon abgefahren.
Ja, es ist, man verliert, finde ich, so wirklich irgendwann so diese Vorstellungskraft, wie groß das alles ist. Wenn man auf der Kamera in der Mitte sieht man Starhopper. Starhopper alleine ist nicht klein. Starhopper alleine ist 9 Meter hoch, 9 bis 10 Meter, glaube ich, irgendwo in dem Bereich. Also reden wir da von fast Einfamilienhausgrößen, die dann irgendwo so, glaube ich, bei 12, 13 Metern sind. Also Starhopper ist nicht klein und sieht da einfach aus wie ein kleiner Zwerg, der gerade so über die Mauer gucken kann. Das ist schon unfassbar, wie groß diese Strukturen da inzwischen sind. Und ich glaube, das kann man nur sich vorstellen, wenn man da mal vor Ort war.
Und das haben wir ja tatsächlich, was wir heute erleben durften. Deshalb der Kran, der ist ja da ganz oben an irgendwas am Machen. Also man hat schon das Gefühl, der Turm ist jetzt fertig. Also im Prinzip, da ist jetzt im Prinzip das letzte Segment, das Abschlusssegment drauf gekommen und alle sind super, super neugierig, wie denn jetzt eigentlich die Integrierung und eventuell Fangen aussehen wird. Also es gibt ja auch viele Leute, die sich damit beschäftigen, die Hardware zu fotografieren oder bei Überflügen RGB die Rohre zu filmen, die da im Prinzip zusammengedengelt werden. Und das ist, also, das ist halt so geil an dieser Community, ne? Dass wir da live dabei sein können, dass es viele Leute gibt, die das machen, die sich dem auch in Vollzeit verschreiben. Und ja, dass wir, ich sag's immer wieder, der Apollo-Moment, bloß, dass wir geilere Bilder und Live-Bilder und überall auf der Welt mit diesen Bildern versorgt werden können. Ne? Das heißt im Prinzip, wir machen YouTube an und sind dann vor Ort. Und das ist schon was Großartiges.
Definitiv. Ist schon schön, das immer live zu schauen, auch nebenbei einfach laufen zu lassen, immer nebenbei einen Stream laufen zu lassen und sich live einfach anzuschauen, was gerade beim Bau einer Mars-Rakete passiert. Finde ich schon sehr beeindruckend.
Wir hatten dann noch eine abgefahrene Ankündigung letzte Woche, war das, glaube ich, von wegen, dass jetzt, dass sie eine Raptor-Fabrik da unten auch aufbauen wollen. Ich habe es leider schon wieder vergessen, was die genauen Daten waren. Kriegst du das noch ein bisschen zusammen, was angekündigt wurde? Ich glaube, es war, Elon hatte getweetet, von wegen, dass sie eine Raptor-Produktion in der Nähe von Boca Chica hochziehen wollten.
Sie bauen sie, glaube ich, in McGregor, also in da, wo sie aktuell die Raptor und Merlins und die ganzen Booster für die Falcon 9 testen. Er hat auch eine Produktionsgeschwindigkeit angegeben, aber die habe ich gerade selbst auch nicht mehr im Kopf. Aber es ging auf jeden Fall um McGregor, weil Elon sich so ein bisschen beschwert hat über Hürden. Mehr hat er nicht spezifiziert in Boca Chica für den Bau einer solchen Triebwerksfabrik. Mhm. Aber ja, anscheinend wird McGregor dafür benutzt.
Mhm. Okay. Es gab mehrere Fragen im Chat. Oh, erstmal Sascha Messerschmidt, vielen, vielen Dank für den Superchat. Und zwar, wie du eigentlich an diese amerikanische Community rangekommen bist, oder also hattest du dich eigentlich bei NASA Space Flight einfach im Forum ausgetobt, oder wie kam das?
Ja, der Werdegang ist so ein bisschen über diesen Discord. Ich war immer ein bisschen so verfolgend, aber ich war jetzt nie, ich bin kein Kind von Foren, muss ich dazugeben. Ich war immer schon so eher, ja, Live-Interaktion in Discords oder Twitter. Und ja, dann über dieses Spreadsheet und über die Tatsache, dass ich dann irgendwann mal gefragt habe, ob ich Chat-Moderator mitmachen soll, hat man sich halt ins Team eingebracht. Und dann war halt immer wieder da eine Vakanz und da wurde was gefragt. Und ja, wenn man dann Zeit hat, hat man geholfen. Und das war halt so die Stärke dieses Brands NSF, die wirklich gesagt haben, wenn ihr helfen wollt und wir Sachen suchen, für die ihr helfen könnt, dann ist das möglich. Und es hat sich halt dann immer Schritt für Schritt hochgeschaukelt, sage ich mal. So ganz genau. Also es ist, am Ende sind immer diese Storys, wo man selbst gar nicht weiß, wie das jetzt genau zustande gekommen ist.
Ja, so eine ähnliche Story habe ich auch im Discord, so von wegen, wo man dann auf einmal denkt, man hat mal einen aufgemacht, auf einmal sind da irgendwie 1000 Leute und man hat Mods und Administratoren und irgendwie alle haben Bock, irgendwie was zu machen. Und gibt es da einen Unterschied? Also würdest du sagen, du bist ja jetzt auch bei uns auf dem Discord aktiv und so, gibt es einen Unterschied zwischen amerikanischer und deutscher Community? Oder kann man eigentlich amerikanische Community sagen oder einfach die englischsprachige ist einfach die weltweite Community?
Ich würde sagen, die weltweite passt eher, weil gerade wenn ich jetzt so hier an die ganze Starship-Community denke, da haben wir wirklich teils irgendwie Spanier oder Briten, Kanadier, da ist wirklich alles bei irgendwie und das ist wirklich eher so englischsprachige. Und ja, da gibt's Unterschiede, gerade wenn man dann die Amerikaner wirklich hat, die dann zum Teil natürlich viel stärker vernetzt noch sind mit der Raketenindustrie. Du hast dann Leute, die, was weiß ich, sagen, ja, ich habe am Space Shuttle Tank mitgearbeitet. Sowas wirst du eher selten haben in Deutschland. Das ergibt sich einfach. Also ich glaube, so ein bisschen diese Vernetzung mit der Historie. Es gibt inzwischen das Thema mehr in Deutschland, aber es ist halt jetzt noch nicht so eine Historie dahinter, die so gelebt wird wie in Amerika. Und das immer hält anstecken, das ist fast leer. Moment.
Oh nein.
Alles gut. So, jetzt ist es wieder voll.
Im Zweifel hältst du einfach einen Monolog und ich stelle keine Fragen. Die Leute sind ja wegen dir, nicht wegen mir. Und, ja, ich hatte, also, wenn du dich da so viel in der englischen Community rumtreibst, sage ich jetzt mal, oder englischsprachigen, meinst du davon wegen, es ist eine weltweite Community. Felix hatte mal irgendwie gesagt von What About It, dass er irgendwie Englisch träumt. Ist es soweit schon? Und denkst du, naja, du bist ja schon irgendwo eigentlich in Deutschland.
Es kommt ein bisschen drauf an, wie aktiv man jetzt war. Wenn man wirklich den Abend über auf dem englischsprachigen Discord verbracht hat und ich meine, mein Tagesjob ist immer noch Deutsch. Also das sind immer so die Vorteile, die einen so ein bisschen in Deutsch halten. Aber gerade was Raketenbegriffe angeht oder das Reden über Raketen, hat mir so ein bisschen im Vorgespräch schon angeschnitten. Ich habe echt manchmal Probleme, auf Deutsch über Raketen zu reden, weil ich es nie mache. Ich rede halt immer auf Englisch über Raketen. Und dann habe ich auch manchmal manche Begriffe, dafür entschuldige ich mich auch direkt, wenn mal irgendwelche englischen Begriffe kommen. Ich kenne einfach die Deutschen nicht immer. Und das ist halt so ein bisschen der Automatismus im Hirn, der sich da durchsetzt, ja.
Ich habe da tatsächlich auch noch keine klare Linie bei mir auf dem Kanal gefunden, weil ich versuche, vieles in Deutsch zu erklären oder deutsche Begriffe zu benutzen. Bei ein paar Sachen macht es nicht so richtig Sinn. Und bei ein paar Sachen kriege ich Mecker aus der Community, warum irgendwie ich das, dieses Wort, das ist Name, wie ich das denn bitteschön eindeutschen kann, dass es gruselig klingt. Ja, das ist irgendwie zweisprachig so ein bisschen ein Spagat. Lass nochmal über Starship reden. Hast du da eigentlich eine Vision? Also wenn du dir das anguckst, also bist du mehr jetzt, dass du da live dabei bist und guckst, wie die Entwicklung ist? Oder denkst du von, also siehst du da einen praktischen einen großen Plan von SpaceX hinter, wo du sagst, oh, Da geht's hin und das ist das Tolle an Starship.
Also ich finde, es gibt da ein bisschen so zwei Anwendungen, finde ich, die am Ende recht entscheidend sind. Auf der einen Seite haben wir so ein bisschen Starship als einfach gigantischer Frachtentransporter. Das ist so ein bisschen das Erste und ich finde das Umsetzbarere, was ich glaube, dass auf jeden Fall passieren wird. Weil ich glaube, das lässt sich fast nicht mehr aufhalten. Und dann ist natürlich so lange Sicht technisch dann eben wie die Vision von Musk von Starship als Schlüssel zum Mars, als auch Crew-Transporter zum Mars, was natürlich nochmal ganz andere Anforderungen an die Rakete stellt. Und ich glaube, also für eins würde ich eine beliebige Geldsumme drauf wetten, Starship wird ein sehr starker Cargo-Transporter auf Dauer werden. Für zwei, das hängt an gerade auch zum Beispiel am politischem Interesse in Amerika, wie viel Interesse gibt es, den Mars vielleicht in Angriff zu nehmen. Das ist dann so ein bisschen da würde ich jetzt nicht drauf wetten, auch wenn ich glaube, es ist wahrscheinlicher, als dass es nicht passiert.
Da hatten wir ja auch im Prinzip gerade ein interessantes Ereignis, dass eine extrem wichtige NASA-Mission jetzt auf eine Falcon Heavy gebucht wird. Und das witzigerweise war das ja eigentlich, soweit ich das mal verstanden habe, von den Verträgen her ausgeschlossen. Also im Prinzip waren die Verträge eigentlich so gemacht, dass eigentlich nur das SLS für diese Mission den Europa-Clipper, also praktisch eine Mission, die zu einem Mond fliegen soll, zum Jupiter-Mond, dass die im Prinzip eigentlich nur mit SLS starten kann. Das sagt sehr viel über die amerikanische Raumfahrtindustrie, wie sie bisher immer war, dass sie im Prinzip diese Verträge und alles so gemacht wurde, dass möglichst in jedem Staat ein Senator davon profitiert und so weiter. Und jetzt ist SLS aber so spät, dass es eigentlich keine Chance gibt, dass man diese Nutzlast auf absehbare Zeit da unterbringen kann, weil man alle Cores, nenne ich es jetzt mal, alle Raketen im Prinzip für das Artemis-Programm brauchen wird. Und deshalb es illusorisch ist, diese Rakete für diese wissenschaftliche Mission von mehreren Milliarden, ich glaube 4 Milliarden oder so soll die kosten, nutzen kann. Das ist schon auch, spiegelt schon so ein bisschen wider, wie da jetzt dieser Switch ist zur Öffnung und Kommerzialisierung und dass es keine nichts mehr in Stein gemeißelt ist, oder?
Ja, ich gerade Europa Clipper war ja im Zuge dessen, dass ja sogar sein Start auf SLS im Gesetzestext verankert war, war ja praktisch das fixierteste Projekt auf eine Rakete, glaube ich, was man sich je hätte vorstellen können. Und wenn, ich sag mal, wenn Europa Clipper es schafft, von einer staatlichen auf eine private Rakete zu wechseln, dann kann es doch eigentlich alles schaffen. Also, das war ja, da gab es ja auch diesen Hashtag mit Free Clipper und alles, weil ich glaube, jeder war sich bewusst, wenn das auf SLS starten würde, dann reden wir von Jahren, vielen, vielen Jahren. Und ja, ich bin sehr froh, dass wir einen weiteren Falcon Heavy Start bekommen.
Das bringt uns zu Raketen und was es alles für Raketen gibt. Und Matti Hummel fragt, Adrian, was ist deine Lieblingsrakete?
Es ist jetzt ein witziges Geständnis, weil es ist weder Starship noch Falcon 9 noch Falcon Heavy, was man wahrscheinlich annehmen würde. Es ist die Delta IV Heavy von der ULA. Einfach weil ich finde, es hat ein unglaublich, es ist ein bisschen so eine Körbelrakete, so diese Rakete, die man irgendwann mal so 10 Stunden in Körbel baut für seine Mission zu Duna. Es hat irgendwie was Cooles mit dem Feuer, was beim Start dann die Triebwerke und die Tanks hochschießt. Und ja, ich finde es einfach eine schöne und proportional ansprechende Rakete.
Kann ich nachvollziehen. Gerade wenn man sich überlegt, oder sie sieht ja ähnlich aus wie die Falcon Heavy, oder nein, das Prinzip ist ein ähnliches wie das von der Falcon Heavy, aber Falcon 9 ist halt doch ein Spargel und dann praktisch ein Spargel mit 2 seitlichen Spargel ran, die Proportionen sind andere. Also ich finde die nicht hässlich, die Falcon Heavy, aber ich kann nachvollziehen, was dir an der Delta 4 Heavy gefällt. Im Prinzip hat man ja auch ähnlich diese Fairing-Aufweitung und ja, es ist auch eine spannende Rakete und eigentlich die Starts, ich weiß nicht, wie viele stehen noch an, ich glaube 2 oder so, also nicht mehr so viele.
Ich glaube 3 sogar noch, 2, okay. 3, irgendwie sowas.
Und die sind ja auch immer relativ spektakulär, weil dann die ganze Rakete am Fackeln ist und auch ja das Coole an der, ich finde es ja immer abgefahren mit der Oberstufe, da ist ja so ein RL-10 drin, wo dann im Prinzip dann nochmal die Glockenerweiterung ausgefahren wird, um nochmal extra mehr ISP im Vakuum zu holen und ja, also definitiv, wenn der nächste Start ansteht, dann werde ich ihn auch livestreamen, weil es ist, ja, die wird nicht mehr oft starten und ist ein spektakulärer Start. Hast du schon mal einen
Rakete-Start
live gesehen? Also vor Ort gesehen?
Nein. Ja, ich meine, der nächste ist immer schwer, wenn man so mitten in oder westlich in Deutschland lebt. Der nächste wirkliche orbitale Raketenstart ist ja dann doch ein Stück weg. Ich glaube, im Prinzip ist es Russland, oder? Wenn ich jetzt nicht total daneben liege.
Israel vielleicht noch. Ich glaube, Israel wäre näher, oder? Nämlich Moskau, ja. Was sind das? 3000 Kilometer oder so? Ich könnte mir vorstellen, Israel Luftlinie, ob das näher. Also wahrscheinlich gibt es nicht viel, aber.
Ja, es ist auf jeden Fall jetzt nicht mal ebenso um die Ecke. Und nein, war ich noch nicht. Ich sag mal, Cape Canaveral ist sehr weit oben auf meiner Reiseliste jetzt. Und wenn man dann Glück hat, ist da vielleicht in diesem 2-Wochen-Fenster irgendwie ein Raketenstart. Aber auf einen Raketenstart zu planen, einen Urlaub, ist ja sowieso Wahnsinn. Gerade wenn man ein paar Monate vorher bucht, kann man es ja eigentlich vergessen. Und ja, dann ist das so irgendwann mal natürlich irgendwann Bocca. Also Bocca ist weit oben auch dann wahrscheinlich direkt hinterm Cape auf der Reiseliste.
Ja, ich glaube, gerade heute oder gestern hat Felix von What About It gepostet, dass ja, Reisebeschränkungen weiter aufrecht stehen. Das heißt, ja. Sein Umzug, das wird nichts auf absehbare Zeit. Und ja, das gilt natürlich auch für alle anderen, die irgendwie Lust hätten, eigentlich mal darunter oder was heißt runter, aber dahin zu fliegen, auch aus Europa und bei so einem Raketenstart dabei zu sein. Auch ganz, ganz, ganz weit oben bei mir auf der Liste. Also ich will auf jeden Fall mal nach Florida und ich würde wahrscheinlich abwarten, bis Felix da unten ist, weil er angeboten hat, dass ich beim Boden kann für meinen Besuch. Und dann, also deshalb drücke ich ganz doll Felix die Daumen, dass er da runterkommt. Und ja,
aber ja, ich so ein Raketenstart. Ich habe da auch ein paar Couches vorreserviert in Florida inzwischen. Also, cool. Das war der Vorteil, wenn man recht viele Amerikaner da drüben kennt, dann fragt man schon mal nach, so, wenn ich jetzt mal da wäre, wie wäre es denn mit einer Couch? Dann muss ich mir kein Hotel holen.
Und das war im Prinzip ja auch was Elon jetzt auch in den letzten Tagen angekündigt hat, von wegen, ne, dass Starts auch aus Florida definitiv erfolgen werden mit dem Starship, meine ich. Und das hatten viele so nicht erwartet. Und alle, die sich so ein bisschen mit den Orbits beschäftigt haben, ich hatte ja da was mit Eneas auch zusammen gemacht, oder wenn man sich diesen Orbit anguckt, der ja für den ersten Start geplant ist, für den ersten Orbitalflug, der gar nicht komplett orbital ist, aber ihr als Fans wisst das ja alles, das könnt ihr euch da gute Videos da angucken. Eigentlich dieser Orbit, der da angepeilt ist, da zwischen Florida und Kuba durch, das ist eigentlich auch der einzige mögliche Flugkorridor für Schiffe, ja, also für Starship von Boca Chica weg, weil USA will definitiv nicht, dass man die Raketen über Land fliegen lässt. Und so war, oder die Theorie hatte ich tatsächlich relativ früh schon von vielen Leuten gehört, die gesagt haben, ja, also Boca Chica wird nicht das Spaceport für die Zukunft und für immer sein, und die werden definitiv auch woanders starten. Und das war dann jetzt nochmal eine Bestätigung.
Ja. Ja, es ist ein sehr limitierter Korridor. Man hat ja wirklich nur diese eine, praktisch diese eine Nadel, die man da durch praktisch alles Bewohnte da durchschießen kann. Und alles andere würde schon einen gigantischen Wechsel in der Denkweise über Raketen, über bemanntes oder bewohntes Gebiet erfordern.
Hm. Wir haben Besuch von anderen Kreatoren. Ich sehe gerade Mondgeflüster da. Hallo Toni und Ohr von Space 3D-Centric. Eccentric ist da. Super cool. Also das heißt, die abgefahrenen 3D Renderings und Updates, was aktuell in Boca Chica passiert. Also, wenn ihr seinen Kanal nicht kennt, definitiv Twitter-Account abonnieren und auch den YouTube-Kanal. Also, wer sich für die Technik, die da gerade entsteht, interessiert, der kommt eigentlich nicht an seinem Kanal vorbei. Und Toni macht ganz viele Videos über Historisches. Das heißt, wenn euch Missionen interessiert von Apollo-Programm, Mercury-Programm, ja, historische Raumfahrtmissionen, toller Kanal, also abonniert die Jungs. Ja, wir waren bei Florida auch Start. Ach ja, und da hat natürlich Felix natürlich genau richtig seinen Umzug geplant, dass er im Prinzip nicht nach Texas zieht, weil er auch drüber nachgedacht hat, sondern gesagt hat, ja, er geht nach Florida und er glaubt, da ist er auf langfristig oder für die nächsten Jahre erstmal besser aufgehoben. Wie bist du eigentlich zur Raumfahrt gekommen?
Die Kette ist ein bisschen, also es fing an erstmal, dass ich ein Buch empfohlen bekommen habe von meinem guten Freund Marlo, der sagte, hier, da ist ein Buch über Elon Musk, das war das von Ashley Vance, was ja wahrscheinlich viele hier kennen, und dann habe ich das gelesen und dann war, gerade als ich so ein bisschen fertig war mit dem Buch, war Falcon Heavy. Und das war dann natürlich für den Einstieg recht passend. Und ja, mit Falcon Heavy war es dann eigentlich um mich geschehen. Und seitdem wird es dann irgendwie immer krasser, weil dann kam irgendwie kurz danach oder ein paar Monate danach kam dann irgendwie langsam Bocker auf und Starlink wurde immer aktiver. Und dann hat sich das so ein bisschen hochgeschaukelt. Und ja, das ist so die Geschichte, wie ich zur Raumfahrt gekommen bin. Also vor 5 Jahren hätte ich nicht einen Space Shuttle von einer Saturn V unterscheiden können. Ich hätte keine Ahnung gehabt. Nicht im geringsten.
Krass. Also ich war ja als Kind auch mal irgendwie in der Raumfahrt näher dran. Das ist aber tatsächlich dieses Erweckungserlebnis mit der Falcon Heavy. Das, genau das hatte ich auch. Also das war wirklich, man hat das gesehen. Also auch wenn ich das heute noch sehe, kriege ich Goosebumps, Gänsehaut. Und also das war einfach super geil und auch richtig hoch gepokert, ja. Also ich hatte irgendwo mal ein Interview gesehen, wo Elon Musk dann gesagt hat, ja, er hatte ja direkt seinen Tesla reingepackt und er hatte irgendwie, weiß nicht, ob er gesagt hat davor, Albträume oder so, dass er Angst hatte, dass jetzt die Rakete auf dem Pad explodiert und dann irgendwie so ein Tesla-Lenkrad mit dem Logo irgendwie über die Straße dotzt.
Nein.
Und dann PR-Super-GAU. Aber das zeichnet ihn halt aus. Er geht halt diese immensen Risiken auch in einem ersten Schuss immer ein. Und bisher wird er belohnt dafür.
Ja, das definitiv. Ich glaube auch ein bisschen, das ist so der Grund, warum so viele SpaceX so aktiv verfolgen. So dieses, man weiß eben nicht, dass sie bei 100% sind bei solchen Testflügen, sondern es ist so ein bisschen, hat so ein bisschen noch dieses Flair von ein paar Leuten in der Garage, die was zusammenschustern, aber es ist halt eigentlich eine international agierende Raketenfirma. Aber dieses Flair bleibt halt irgendwie so ein bisschen anhängen, auch jetzt wieder mit natürlich Bocker, was ja auch nichts anderes ist als ein Feld am Anfang mit ein paar Zelten gewesen und daraus wird jetzt eine riesige Raketenfabrik. Das ist einfach irgendwas anderes noch und irgendwie hat's was. Der wilde Westen der Raumfahrt.
Ja, und das wird ja irgendwie auch anders medial aufgearbeitet, sage ich jetzt mal. Also wenn man sich überlegt, ne, diese Vorstellung des Starships, wo, was war das, MK2, also in der, ja, als es noch nur Zelte gab, als es nur Zelte gab und dann im Prinzip dieser erste Edelstahl-Prototyp da stand und dann diese Präsentation war, das war gefühlt vorgestern und aber es wurde von Anfang an eigentlich kommuniziert und die Leute aus Boca Chica waren dann irgendwie auch da und auch Tim Dodd war da, der damals noch nicht so groß war eigentlich. Also klar hatte der auch schon irgendwie seine paar hunderttausend Abonnenten. Aber ja, gefühlt die Community anders mitgenommen wurde. Und das ist vielleicht etwas, wir sind ja jetzt hier Europäer und irgendwie leben hier in Deutschland. Wir haben ja eigentlich tatsächlich auch in Europa Raumfahrt. Was macht SpaceX anders als jetzt zum Beispiel die ESA? Also warum hängen wir da alle dran? Oder ja.
Ja, ich glaube, ein bisschen ist es auch dieser Entrepreneur-Geist aus Amerika, oder dieser Silicon Valley-Spirit auch. Du hast halt eine ganz andere, glaube ich, eine ganz andere Startup-Szene in Amerika, als man hier erstmal hatte, wenigstens zu dem Zeitpunkt, wo SpaceX gegründet wurde. Natürlich braucht man erstmal auch mal diese perfekte Konstellation von einem raketenbegeisterten Millionär, / Milliardär, der sagt, ich gebe da jetzt mal dieses Risikokapital, weil, ja, das die Konstellation ist ja nicht unendlich auf der Welt vorhanden. Plus, und das ist ja auch immer so ein bisschen das, ich sag mal, das geografische Pech von Deutschland. Wir können nicht mal eben nach Osten eine Rakete aus Deutschland schießen. Da sind ein paar andere Länder sauer auf uns. Und ja, da ist halt kein Ozean, wo die landen, sondern da ist dann Polen, Tschechien, Russland und so weiter, die das, glaube ich, nicht so toll fänden.
Und man hat das Gefühl, dass ja SpaceX einfach auch Sachen zulässt, die andere Firmen nicht zulässt. Also wir haben jetzt Blue Origin, es gab ja mal eine Zeit, wo man darüber nachgedacht hat, oh, da kommt das viele Geld und Blue Origin wird dann an SpaceX vorbeiziehen. Ich glaube, die Stimmung in der Community ist eine andere aktuell, aber die haben jetzt auch gerade Events und man hat nicht das Gefühl, dass da so offen kommuniziert wird oder im Prinzip man so einfach an Informationen rankommt. Gibt es da irgendwie, würdest du sagen, bei NASA Spaceflight, kriegst du es da irgendwie mit, wie das so läuft? Oder ob es da einen Unterschied gibt?
Ja, ich sag mal, es ergibt sich ja schon, wenn man einfach mal nach Boca guckt. In Boca stehen Kameras bei SpaceX gefühlt 20 Meter weg von der Rakete. Und jeder Bauschritt wird verfolgt. Blue Origin baut alles klassisch in einer großen Werkshalle, die meistens die Türen geschlossen hat. Also da gibt es keine täglichen Update-Videos, da gibt es keine Kommunikation in irgendeiner Form. Wir können eigentlich nur hoffen, dass die entweder, das hatten wir ja vor ein paar Monaten mal, da haben sie aus Versehen die Tür offen stehen lassen, da haben dann direkt ein paar Leute die den Triebwerksbereich von New Glenn fotografiert. Aber wenn nicht zufällig die Tür da offen steht, dann ist da ja nicht viel mit Kommunikation. Und ich glaube, wenn ich nichts an Kommunikation habe, wo soll der Hype herkommen? Wo soll die Begeisterung herkommen?
DJ Den Music, vielen Dank für den Superchat. Er schreibt, schon Bock, deine Reaktion zum Orbitalflug zu sehen. Ich glaube, alle Menschen im Stream und im Chat können es nicht erwarten, diesen Flug zu sehen. Ob er funktioniert, ob alles auf Anhieb so läuft, das wissen wir ja alles nicht. Und wir sind da so ein bisschen erfolgsverwöhnt von SpaceX tatsächlich. Das wird auf jeden Fall spannend. Und also ich sehe das dieses Jahr, oder? Also Adrian, was ist deine Einschätzung?
Ja, ich habe da immer so ein bisschen so eine wackelnde Meinung. Hätte es mich vor 3-4 Wochen gefragt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich sehe es eher in 2022. Jetzt bin ich eher an dem Punkt, wenn ich heute sehe alleine mit einem GSE-Tank, der aus mal eben gebracht wurde, mit dem Launch-Table, der gebracht wurde, und mit der einfachen Geschwindigkeit, mit der sie gerade Booster 4 bauen. Es ändert sich so ein bisschen, aber es hängt halt leider auch von Faktoren ab, die nicht in SpaceX Hand liegen zwingt, wie zum Beispiel dieser Umweltuntersuchung. Und solange die nicht grün sind und solange da nicht positive Signale kommen, glaube ich, ja, SpaceX wird, also ich glaube hundertprozentig, SpaceX wird bereit sein für einen Orbitalflug dieses Jahr. Die Frage ist, lässt die Regulatorik es zu, dass es einen Orbitalflug gibt dieses Jahr? Das ist die Frage, die ich mir noch stelle.
Ja, das ist, trifft das, glaube ich, ganz gut. Was ich interessant finde, dass in Deutschland Elon Musk, was die Raketen angeht, eher, dass das Spinner-Thema ist oder das Seitenthema ist und dass sich die Leute erst für Elon Musk hier in Deutschland auch mehr interessieren, wo jetzt hier eine Tesla-Fabrik hinkommt und im Prinzip, dass die Leute denken, von, ja, der verdient so viel Geld mit Tesla und den Autos und das Geld steckt da in SpaceX, was ja überhaupt nicht so ist. So, ne? Und wo man halt dann jedes Mal ja, Facepalm, du machst es schon. Und allein wie viele Arbeitskollegen ich schon erklären musste, wie die Geschäftsmodelle aussehen und im Prinzip wie SpaceX funktioniert und dass das ein hochrentables Hightech Raumfahrtunternehmen ist, was aktuell allen anderen die Butter vom Brot nimmt, das ist den Leuten irgendwie nicht so klar. Kennst du das auch, dass du irgendwie Leuten permanent erklären musst, von wegen, dass es nicht nur eine Spinnerei ist?
Ja, irgendwer sagt, irgendeine Zeitung schrieb ja auch mal von wegen Tesla-Rakete startet und wo ich mir gedacht habe, wusste gar nicht, dass Tesla ein neues Spin-off hat. Es ist, also die Elon Musk und die SpaceX und Tesla-Berichterstattung in Deutschland ist, ich würde mal sagen, zu größten Teilen katastrophal, mit Hang zur Falschmeldung. Es ist ja wirklich, was zu Artikel man gerade zum Beispiel, SN8 kommt mir da direkt in den Kopf, als nach dem fehlgeschlagenen Flug von SN8 oder der fehlgeschlagenen Landung, was ja eigentlich zu 99% ein erfolgreicher Flug war und die Landung überhaupt gar kein Primärparameter war, was SpaceX vorhatte, wurde das Ding komplett zerrissen. Man hat immer nur gelesen, Fehlschlag und wie furchtbar das lief, dass das aber eigentlich ein Riesenerfolg war und das total gut eigentlich lief, kam jetzt gar nicht so rüber in den Medien und da wurde total gedreht und gewendet. Es ist, ja, ich habe auch das ist auch so ein bisschen diese Risikoaffinität, die, glaube ich, die Amerikaner haben, die Deutsche manchmal nicht haben, dass Amerikaner sagen, okay, das ist ein Fehlschlag, was lernen wir daraus? Und in der deutschen Berichterstattung hörst du halt, ja, okay, das war ein Fehlschlag, wie schlecht war das denn bitte? Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied.
Und ich glaube, die Deutschen sind auch sehr gut darin, im Prinzip zu sagen, wenn ja, das war ein Fehlschlag und so Captain Hindsight, ja, und dann lag es ja. So, ja. Nachträglich ist es so super einfach, zu sagen, woran es das lag. Aber vorab an alles zu denken, ist halt extrem schwierig. Und das ist ja im Prinzip diese agile Entwicklung, ne? Dass man sagt, okay, man scheitert sich nach vorne und im Prinzip man das Gefühl hat, in Deutschland hat man so Angst vorm Scheitern, dass man dann lieber keinen Schritt vorwärts macht. So, sondern im Prinzip sagt man, ja, wir bleiben hier oder verbessern nur kleine Dinge.
Ja, ich habe manchmal das Gefühl, gerade so bei manchen deutschen Artikeln habe ich das Gefühl, wie die geschrieben werden, das klingt so nach dem Motto, jemand bei SpaceX hat vergessen, auf den Landungsknopf zu drücken. So lesen sich diese Artikel so. Wie dumm von ihnen. Sie haben einfach nicht gelandet. Sie sind explodiert.
Ja, oder auf der anderen Seite, wenn wir wieder über Tesla reden, von wegen, es waren ja gerade Quartalsergebnisse, die unglaublich waren. Also wenn man sich so ein bisschen mit beschäftigt und sich anguckt, von wegen, wie da die Entwicklung ist und dann in den meisten Magazinen, die viel auch Autowerbung in ihren Magazinen abdrucken, dann so Sachen stehen wie, aber die Konkurrenz kommt und Tesla wird es sehr schwer haben. Und ich sage, naja, Leute, solange man da die Marktanteile, wenn man da führend ist und seine Marktanteile permanent ausbaut, dann muss man sich erstmal, also da müsst ihr die Konkurrenz aus Deutschland nicht herbeischreiben, sondern wenn die da ist und wenn die im Prinzip den Marktanteile wegnehmen, dann können wir darüber reden, von wegen was, wie gefährlich das für Tesla ist. Aber aktuell mache ich mir da eher um die etablierten Hersteller, das müssen nicht die nur aus Deutschland sein, sondern weltweit, Sorgen, die da als Konkurrenz herbeigeschrieben werden.
Ich muss mich da ja auch als Tesla-Fahrer outen, deswegen bin ich da auch so in dem Camp, dass ich sage, ich kommt erstmal dahin, ne? Das ist so ein bisschen dieses, ne, große Töne kann jeder, aber Macht doch. Wenn ihr macht, dann ist auch cool. Dann haben wir mehr coole Autos oder im SpaceX-Fall mehr coole Raketen. Aber es wäre halt cool, wenn nicht nur große Töne kommen, sondern man das halt auch tatsächlich mal macht.
Und da sind wir bei den Raketen und bei den Teslas. Das ist ja wie mit dem Hase und der Schildkröte. Also es ist ja auch nicht, dass man jetzt auf den aktuellen Status zielen muss und sagen muss, wir wollen jetzt dahin, wo Tesla ist, weil Tesla ist, in 2 Jahren sind die ganz woanders. Und genauso ist es bei den Raketen. Also das heißt, die hätten sich ja easy ausruhen können auf ihrer Falcon 9 und der Falcon Heavy. Wie man sieht, gewinnen sie auch die Regierungsaufträge einer nach dem anderen. Mit der aktuellen Technik, weil die aktuelle Technik bei SpaceX, die 5 Jahre alt ist, so, ne? Also das heißt im Prinzip das Falcon 9 in der Full Thrust Version und wieder landend, das ist noch, also nein, das haben wir jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Das ist jetzt nicht, dass es seit gestern ist, sondern das ist
2-3 Jahre, ne? Aber auch nur.
Tja.
Und
Entschuldigung,
Ich finde halt auch an der Stelle faszinierend, wie die Preise jetzt, wir haben es ja in dem Europa Clipper hat ja dieses Source-Dokument veröffentlicht, warum sie Falcon Heavy genommen haben. Und auch da kam ja wieder zum Vorschein, in einem fast schon Beisatz stand es dann noch so nebenbei, ja, Falcon Heavy könnte den Auftrag für 170, schlag mich tot Millionen machen. Und es stand nur drunter, dass die wesentlich leistungsschwächere Vulcan-Rakete einen deutlich höheren Preis hätte. Da steht zwar keine genaue Zahl, aber ich denke, wenn Sie sagen deutlich, wird es sich dabei nicht um 5 bis 10 Millionen handeln, in den Preisordnern, wo wir reden. Also da ist ja auch ein kompletter Marktvorteil wieder.
Und da muss ich dir so ein bisschen, nicht ans Bein pissen, aber von wegen die Heavy, Delta 4 Heavy ist eine ästhetische Rakete, aber auch die ist extrem teuer. Also das ist ja auch ein Grund, warum sie aus dem Programm genommen wird. Die hatte Fähigkeiten, die im Prinzip die Regierung haben wollte oder beziehungsweise das, die militärischen Nutzlasten, die bestimmte Anforderungen hatten. Aber die ist extrem teuer und das ist ein Grund auch, warum wir sie nicht mehr lange noch fliegen sehen, dass sie eigentlich halt nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Und
Ja, bin ich bei dir.
Wir haben über Startups und Raketen geredet. Ich versuche ja so ein bisschen die deutsche Raumfahrtindustrie auch so ein bisschen zu pushen. Hatte ich vorhin auch im Vorgespräch gesagt, dass es das so ein bisschen ist, ich versuche irgendwie unparteiisch zu sein oder sagen, ich will die Leute generell für Raumfahrt begeistern, aber bei deutschen Herstellern und deutschen Unternehmungen oder deutschen Astronauten oder so, dann würde ich es machen wie beim Fußball, dann darf man doch parteiisch sein, ne? Dann darf man für die deutsche Mannschaft sein, einfach weil ich will den deutschen Sprachraum begeistern und ich will zeigen, man kann in Deutschland Luft- und Raumfahrttechnik studieren und man kann in Deutschland auch in Luft- und Raumfahrttechnik arbeiten. Und jetzt haben wir tatsächlich auch wirklich Startups, das heißt das, was wir beide auch ja anscheinend cool finden, Firmen, die agil sind, Firmen, die sich was trauen und mit jungen Leuten, die wollen. Verfolgst du das?
Teils. Also ich zum Beispiel deine Videos über die Rocket Factory Augsburg waren so ein Teil, den ich verfolgt habe generell. Die ist ja so ein, ich sag mal, prominenterer Teil der deutschen Raketen-Community. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich kenne die alle auswendig. Aber natürlich, man kriegt es ja überall dann, gerade wenn man sich in dieser Bubble bewegt, mit. Und ich würde mir auch, also es freut einen ja auch irgendwie. Man hat ja so ein bisschen so diesen kleinen Moment so nach dem Motto, ich kenne das immer von so Satellitenstarts, wenn man dann irgendwo einen Satellitenstart hat und dann wird so ein Beilauf erwähnt, so einer der Satelliten heute kommt aus Deutschland, aus dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum zum Beispiel auch. Und dann sitzt man auch da und denkt sich, ja. Und ja, deswegen, dasselbe gilt halt auch für die deutsche Raketen-Startup-Szene.
Ich habe es, glaube ich, schon mal angeteasert. Ich war ja vor 2 Wochen bei High Impulse, eines der 3 Startups. Also wir haben ja Rocket Factory Augsburg, High Impulse und dann ESA Aerospace. Und ich wurde jetzt mehrfach gefragt, warum diese Folge noch nicht da ist oder was, ob da noch was kommt. Und tatsächlich hängt ich war ja auch bei einem Triebwerkstest da. Das hängt noch beim DLR. Die müsste absegnen, was ich da gefilmt habe, damit das auch gut ist und damit ich das hier verwenden darf. Und aber seid beruhigt, es wird kommen demnächst. Und wir haben geschichtlich ja ordentlich was auch irgendwie in Deutschland mit Raketen auf dem Buckel, was so ein bisschen auch so ein Problem ist und was, glaube ich, auch immer das Problem war, ich sag mal so in den 70er, 80er Jahren, dass wir eigentlich keine deutschen Raketen gebaut haben, weil einfach geschichtlich zu viel Scheiße passiert ist, dass man das machen wollte. Man wollte im Prinzip lieber Europa und lieber sich als der mit allen gut kann, etablieren, als die, die jetzt auf einmal wieder neue Raketen bauen. Hatten wir auch vorhin im Vorgespräch so kurz drüber geredet, dass es ein ja sehr heikles Thema ist und grundsätzlich ja eigentlich auch alle Raketen irgendwo Waffensysteme sein könnten. Wie ist da deine Meinung zu?
Ich meine, ich glaube, wir kommen jetzt an den Punkt, wo es wieder ein bisschen besser aufgenommen wird von der internationalen Presse, wenn in Deutschland Startups über Raketen sind. Aber wenn ich mir vorstelle, ohne jetzt selbst dabei gewesen zu sein auf meinem dann noch nicht so hohen Alter, dass man in den 70er, 80er, 90er Jahren eine Raketenfirma gehabt hätte in Deutschland, dann glaube ich, gäbe es da durchaus einige, die gesagt hätten, soll das jetzt sein? Und ich meine, man kann es ja live in Peenemünde so ein bisschen sehen, in dem Museum. Ich war jetzt selbst noch nicht vor Ort, aber man kennt ja die Geschichte. Die deutsche Raumfahrt und gerade die frühe deutsche Raumfahrt ist ja auch geprägt von Grausamkeit und auch von durchaus sehr, sehr, sehr schlimmen Verbrechen, die da begangen wurden, um eben diese V2 zu bauen. Und ich glaube, da hat man immer noch so ein gewisses, die Hemmung ist immer noch da. Die wird sich auch, glaube ich, nicht so schnell lösen und so einfach lösen.
Ja. Ist ja auch vielleicht irgendwie was Gutes. Es gibt auch Leute, die finden das doof oder sagen, wegen, dass es uns hemmt, aber irgendwie spricht es ja für uns als Gemeinschaft, dass wir im Prinzip das immer noch als so heikel erachten und dass wir im Prinzip sensibilisiert dafür sind, von wegen, dass große Verbrechen passiert sind und dass man halt aufpassen muss, dass solche großen Verbrechen nicht mehr passieren und man dann auch über solche potenziell gefährliche Technologie, weil das sind Raketen, sensibel nachdenkt. Ja, und ich stimme dir dazu. Ich glaube auch, dass die Stimmung so ein bisschen eine andere ist und dass man diesen deutschen Raketen-Startups jetzt nicht mehr so negativ gegenüberstellt oder den potenziell unterstellt, dass die Waffensysteme bauen wollen, sondern dass es halt wirklich Träger sind für Kleinstsatelliten. Aber ja.
Ich meine, wir haben ja auch ganz viele Raketen, gerade auch, es gibt ja ganz viele Raketenprogramme, die damit erstmal starten, dass eine interkontinental Rakete umgebaut wird. Ich meine, wir haben ja zum Beispiel die Long March-Reihe in China, die ja nichts anderes sind als, wenn ich das richtig im Kopf habe, modifizierte Trägerraketen am Anfang und dann erst später jetzt zu einer eigenen Reihe entwickelt wurden. Wir haben ja diverse, auch bei der NASA gab es die Historie mit Interkontinentalraketen, die dann auf Dauer einen neuen Zweck bekommen haben. Also die Verbindung zwischen Waffensystemen und ziviler Raketentechnik ist ja immer noch da. Und gerade in Amerika haben wir mit diesem ITAR und diversen anderen Faktoren ja offensichtlich noch diese Verbindung zwischen beiden.
Mhm. Auch gutes Beispiel jetzt am Freitag, Erinnerung, ich werde streamen natürlich Starliner-Start von Boeing, über den müssen wir auch unbedingt gleich noch reden, aber gestartet mit einer Atlas-Rakete, Atlas 5 und die Atlas ist auch eine Rakete, die ursprünglich als eine Interkontinentalrakete entwickelt wurde. Die hatte ganz viele Fehlschläge am Anfang, ich habe gelesen, dass die bei den Entwicklern auch mal eine Zeit lang als Inter-County-Rakete geführt wurde, von wegen, weil sie es halt nicht so weit geschafft hat oder so viel explodiert ist.
Aber, den finde ich gut, den kannte ich noch nicht. Den merke ich mir.
Und tatsächlich war auch in den 90er Jahren und in den 80ern haben sie, glaube ich, mit angefangen, dass sie dieser ballistischen Raketen oder beziehungsweise die Waffensysteme abgerüstet haben und die dann benutzt haben, um Satelliten ins All zu bringen. Das heißt, gesagt, okay, wir packen da keine Atombesprengung drauf, sondern wir müssen unsere Arsenale leer machen und wir benutzen die halt, um Satelliten hochzubringen. Ja. Was irgendwo ein schöner Gedanke ist, so ein bisschen Schwerter zu Flugscharen.
Das ist eigentlich eine schöne Idee. Also wenn man es jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, ist es ja eigentlich wirklich Dinge, die potenziell dafür gedacht waren, Menschenleben zu nehmen, werden dann genutzt, um Wissenschaft voranzutreiben. Also eigentlich gar nicht mal so schlecht der Gedanke, aber natürlich kommt da ursprünglich, ich glaube nicht, dass der Primärgedanke war, lass mal Waffen zu Zivilraketen machen, sondern eher, wir brauchen diese Waffen nicht mehr, also machen wir daraus Zivilraketen.
Hast du so eine Vision von irgendwie der Raumfahrt oder wie irgendwie die Zukunft vielleicht aussehen wird der Menschheit außerhalb der Erde?
Ich glaube, was erstmal total spannend wird jetzt, Ich glaube, dafür kriege ich von manchen SpaceX-Fans einen über den Deckel, aber ich glaube tatsächlich, auf dem Mond erstmal jetzt zu agieren, ist eine gar nicht mal so schlechte Idee. Weil faktisch waren wir ja einfach noch nie lange aus dem Low Earth Orbit raus, sondern haben meistens unsere Langzeitaufenthalte dort durchgeführt. Deswegen bin ich ja auch grundsätzlich Fan des Artemis-Programms, obwohl man natürlich bei SLS einige Sternchen an manche Dinge machen kann. Aber ich freue mich total auf, würde mich total freuen über eine permanente Mondbasis, einfach auch für diesen Begeisterungseffekt. So nach dem Motto, ich gucke mit meinem Teleskop auf den Mond und ich weiß, dass da irgendwo ein Mensch gerade ist, der da forscht und der da lebt. Und ich glaube, das wäre ein total cooler und begeisternder nächster Schritt. Mhm. Der auch dann wieder eine Chance hat, neue Leute zu begeistern, die in die Raumfahrt gehen und die uns dann den nächsten Schritt Richtung Mars vielleicht auch ermöglichen.
Cool. Gibt es eigentlich noch andere Dinge, für die du dich begeisterst, außer Raumfahrt? Also du sagst, okay, das ist so dein Hobby außerhalb der Raumfahrt und außerhalb deiner Arbeit.
Ich muss fairerweise sagen, dadurch, dass ich unter der Woche arbeite, am Wochenende studiere und am Abend Raumfahrt ist, ist aktuell zeitlich herausfordernd. Eins der Hobbys befindet sich hier auf diesem Becher. Ich bin Fan des glorreichen und aktuell abgestiegenen SV Werder Bremen.
Gerade in dem Stream alle Leute rausgegangen. Live habe ich einen Spaß.
Ja, das kommt von dem Hamburger, habe ich gehört. Und bisschen Formel 1 ist auch noch so dabei. Ich habe jetzt neuerdings hinter mir so ein Rudergerät stehen. Das mache ich auch noch gerne in meiner Freizeit. Und ich spiele gerne Videospiele. Da auch nicht nur Kerbal Space Program, sondern tatsächlich auch Witcher, Cyberpunk, Mass Effect. Also gerade so RPGs ist schon so mein Ding am PC. Das ist die Hobbykette.
Cool, da habe ich mich auch die Woche total darüber gefreut. Elon Musk twittert ja ab und zu auch über Computerspiele. Manchmal frage ich mich, ob es halt Computerspiele sind, die seine Jungs spielen und er dann im Prinzip dann mal mit denen mitspielt und dann halt dann dazu irgendwas kommentiert. Oder aber auch über alte Spiele, wo man direkt merkt, die hat er selber gespielt. Und das war letzte Woche, nämlich Max Payne. Und das ist eines meiner Hauptcomputerspiel-Events. Also es gibt wenig Computerspiele, die mich so in ihren Bann gezogen haben, wie Max Payne damals. Ich weiß gar nicht, wie alt dieses Spiel ist, aber das war unglaublich, weil das war halt das erste Spiel, was so eine Story erzählt hat, so eine Film-Noir-Detektivgeschichte im eiskalten New York mit Schnee und Junkies und war das geil.
Man merkt das ja auch, finde ich, immer wieder. Ich meine, am Ende liegt, glaube ich, Raketenkultur und Gamingkultur, sind beide so irgendwo in der Nerd-Kultur. Und man merkt es ja schon auf deinem Server, auf Discord merkt man es. Ich merke es auch auf NASA Spaceflight. Da sind auch schon eine ganz große Ballung an Nerds bei, die auch sehr viele Spiele spielen. Und zum Beispiel, habe ich vorhin vergessen, Dungeons & Dragons habe ich jetzt auch neuerdings für mich entdeckt. Da bin ich vielleicht ein bisschen spät. Aber das kommt jetzt auch gerade so ein bisschen. Also ich nehme so ein bisschen die Nerd-Schelle da komplett mit.
Cool. Wir haben viel einfach so vor uns hingequatscht. Ich würde euch in der Community einfach jetzt nochmal motivieren, nochmal ordentlich Fragen in den Chat zu hauen und die Moderatoren werden die mir zuspielen. An dieser Stelle ganz, ganz, ganz großes Dankeschön an die Mods. Patrick und Roman sind hier jetzt live. Spacecamp Jakob ist auch gerade hier dazugekommen. Vielen, vielen Dank, dass ihr mir helft. Martin ist auch da. Super, super cool. Das macht es sehr einfach, im Prinzip hier einfach sich auf seinen Gast zu konzentrieren. Vielen, vielen Dank, Adrian, dass du hier bist. Deshalb sind die Leute auch hier, um dich mal hier live auf Deutsch zu sehen und einfach zu hören, wie wir über Raumfahrt abnerden.
Es macht auch sehr viel Spaß. Ich komme ja normalerweise nicht in die Gelegenheit, wirklich viel auf Deutsch über Raketen zu reden. Und es ist definitiv mal ein Erlebnis zu sagen, hier, ich rede jetzt mal in Zukunft, ich rede jetzt hier mal so ein bisschen über deutschsprachig über Raketen. Das ist schon spannend und echt cool.
Ja, ich habe ja das Vergnügen, dass ich meinen Kanal hier auf Deutsch bewegt und ich meine Gäste auch mit denen auf Deutsch rede. Obwohl ich auch festgestellt habe, dadurch, dass man viele englische Sachen schaut, dass man noch relativ schnell in der Sprache switchen kann und irgendwie vor 2 Wochen auch das erste Interview mal auf Englisch geführt. Und dann liegt es, ja, ähnlich wie du das beschrieben hast, von wegen, dass man die Videos, die man halt sonst so konsumiert, dass die halt hauptsächlich auf Deutsch, auf Englisch sind, Entschuldigung. Ja. Es kommen ganz viele Fragen rein.
Ich sehe es auch gerade.
Pongant schreibt, fallen euch deutsche, europäische Konkurrenten zu SpaceX ein? Themis zum Beispiel. Wie würdest du das aktuell einschätzen? Adrian, kann man aktuell von der Konkurrenz sprechen? Oder
sind wir mal, also ich glaube, damit würde man den Unternehmen auch nicht gut tun, wenn man die irgendwie zur SpaceX-Konkurrenz ausrufen würde. Es gibt einen Raketenmarkt neben SpaceX. Der ist nicht jeder Start auf diesem Planeten muss durch SpaceX durchgeführt werden. Und ich glaube, der Druck, den man auf ein Unternehmen ausübt, wenn man jetzt sagt, ihr müsst SpaceX irgendwie Konkurrenz machen, finde ich, also da fehlt mir auch ein bisschen die Vorstellungskraft, dass da irgendwer in derselben Liga gerade spielt. Ich glaube, da sind dann eher amerikanische Firmen gerade in der Pflicht, das mal zu tun. Und ja, das würde ich jetzt noch nicht so weit gehen.
Helopilot R. schreibt, denkt ihr, dass es Sinn macht, Raumfahrttechnik heute zu studieren?
Ja. Also, ich weiß, dass zum Beispiel mein Bruder immer mit dem Gedanken noch spielt, dass er nach seinem Abitur Raumfahrttechnik studiert. Also, ich glaube, wenn ich es nicht für sinnvoll halten würde, würde ich ihm da auch vehement von abraten. Aber wir reden hier von einer absoluten Zukunftstechnik auch, die ja wahrscheinlich eher wichtiger wird als unwichtiger. Also, mindestens ist das meine Ansicht. Und ich würde sofort sagen, ja.
Bist du manchmal vielleicht traurig, dass du keinen technischen Weg eingeschlagen hast und würdest dir vielleicht eigentlich wünschen, irgendwie in so einer Raumfahrtfirma zu arbeiten?
Teils, teils. Ich glaube tatsächlich, ein Großteil des Spaßes, den ich gerade habe mit NASA Space Flight und mit diesem Hobby, ist die Tatsache, dass es ein Hobby ist. Weil ich bin monetär überhaupt nicht darauf angewiesen. Es ist hat gar nicht für mich eine Verknüpfung dazu. Ich kann mich einfach darauf konzentrieren, zu sagen, was finde ich cool, womit kann ich Leute für Raumfahrt begeistern? Und ich finde das auch irgendwie einen ganz spannenden Reiz, zu sagen, okay, privat mache ich was völlig anderes als das, was ich beruflich mache. Und das ist dann halt ein bisschen getrennt.
Ja, das kann ich nachfühlen. Also ich habe mich jetzt dazu entschieden, das komplett zu machen. Hab da riesen Spaß dran und denke, das war die richtige Entscheidung. Mal schauen, ob es sich monetär irgendwann mal auszahlt. Aber aktuell macht es großen Spaß und ich würde nicht sagen, dass ich das irgendwie abnutzt. Aber ich kann es auch nachvollziehen, wenn man sagt, man hat was anderes oder dass die Brötchen kommen woanders her und man kann halt wirklich das als Hobby machen und sich da in sein Hobby ergeben. So. Also kann ich nachvollziehen. Und mir geht es, glaube ich, auch ähnlich mit dem warum bin ich nicht in den USA, warum lebe ich nicht in Texas und ich würde gerne bei SpaceX arbeiten und ja, wahrscheinlich wird man total ausgebeutet und arbeitet von morgens bis abends, aber irgendwie, ist das schon geil.
Ja, ist ein zweischneidiges Ding irgendwo, aber ich glaube, beide Seiten sind am Ende cool.
Freidenken schreibt, Adrian, wie siehst du Blue Origin und Rocket Lab in der Zukunft?
Wie viel Zeit habt ihr? Ich fange mal mit Blue Origin an, weil ich es einfacher finde. Ich bin ein riesiger Fan von der New Glenn grundsätzlich, weil sie versuchen wenigstens von Anfang an eine Rakete zu designen, die voll, also nicht voll, aber die wenigstens eine Unterstufe reusable hat. Jetzt kam ja die News, dass sie wohl auf vollwertige und vollständige Reusability gehen. Das war ja jetzt ja die Tage primär durch, glaube ich, Eric Berger auf Twitter verbreitet. Deswegen an sich, ich wäre gerne mehr Fan, als ich es bin. Weil es dafür dann halt am Ende des Tages nicht so schnell geht, wie man sich dann irgendwie wünschen würde. Aber grundsätzlich gesehen finde ich erstmal die Ansätze und die Ideen, die da sind, gehen in die richtige Richtung. Und da ist auch schon eine Menge Gehirnschmalz im Unternehmen. Willst du erst zu Blue Origin was sagen oder soll ich was zu Rocket Lab schon sagen?
Nö, du bist mein Gast und die Fragen sind an dich und ich würde dir da so beipflichten und wie siehst du Rocket Lab?
Vor einer Woche hätte ich diese Meinung noch ganz anders gesagt. Also Rocket Lab hat sich in der letzten Woche die Meinung extrem verschlechtert, muss ich sagen. Die einmal, was wir hatten, ich guck mal nebenbei auf meinen zweiten Screen, ich habe es mir da tatsächlich, wir haben ja einmal den Artikel von Business Desk über die Arbeitsatmosphäre bei Rocket Lab und dass wohl da eine Menge Stress und Druck ausgeübt wird und dass es da wohl ein bisschen mürbt im Getriebe. Das war die eine News, die, ich sag mal, die ich jetzt nicht überraschend finde bei einem Startup, die aber trotzdem nicht schön ist zu haben. Und dann gab es einen längeren Twitter-Thread von Pierre Leonet über die Bilanz von Rocket Lab, die vor kurzem veröffentlicht wurde. Und die finde ich fast noch beunruhigender, weil in der war da recht gut aufgelegt, dass Rocket Lab Stand jetzt mit pro Raketenstart Geld verliert. Und das nicht zu wenig. Und wenn du mit deinem Kernprodukt aktuell kein Geld machst, ist das immer eine Situation, wo du sagst, irgendwas muss sich ändern und du musst irgendwas verändern. Plus wir hatten jetzt zwei Fehlschläge einer Elektron in recht kürzerer Zeit aufeinander. Und wenn ich das alles zusammenzähle, gibt es da, glaube ich, eine Menge Dinge, die man gerade als Rocket Lab-Fan erstmal beobachten sollte, bevor man jetzt sie als das SpaceX der kleinen Satelliten oder so ausrufen sollte.
Und das ist so krass, wie schnell sowas geht. Ne? Also ich würde sagen, letztes Jahr um die gleiche Zeit war Rocket Lab eigentlich der Liebling der Community. Also fast sogar noch mehr als SpaceX, weil es so ein bisschen der Underdog war, der es geschafft hat und man das Gefühl hat, oh, die sind jetzt haben ihr Geschäftsmodell und die wollen auch wiederverwenden und die wollen die cool mit dem Fallschirm ihre Booster wieder zurückholen und einen total offenen, sympathischen CEO, der total menschlich rüberkommt und ja, und dann ja, gab es im Prinzip einen Börsengang, und Absatzzahlen und im Prinzip dann muss man ja auch veröffentlichen, was für Umsätze man macht. Und plötzlich kommen irgendwo die negativen Nachrichten rein. Das ist so ein bisschen schade. Ach ja, bevor ich es vergesse, morgen, wenn ihr früh dabei seid, morgen um 8 Uhr startet wieder eine Elektron aus Neuseeland, weil ursprünglich Rocket Lab nennt sich mittlerweile Rocket Lab USA, weil die an die Regierungsaufträge ran wollten, aber eigentlich ist es eine ursprünglich neuseeländische Firma und auch aktuell sind noch die Starts auch aus Neuseeland, werden auch in Zukunft dann aus USA starten, aber der Start morgen Neuseeland, deshalb Neuseeland-Zeit und deshalb ganz früh bei uns. Also 8 Uhr morgens und ich werde wahrscheinlich so ab 7.30 Uhr streamen. Und im Zweifel könnt ihr euch das ja auch in der Wiederholung angucken, wenn euch das zu früh ist. Und ja, ist ein toller Launcher, ist ein toller Raketenzyklus und Raketenstarts machen ja eh immer Spaß, live zu gucken.
Ja.
Okay, ich lasse das mal so stehen. Ich kann nachvollziehen. Mich hatte dieser Artikel von nicht Business Insider, wo war er?
Ja. Ich kann ihn linken, warte mal. Ich kann ihn auch immer in den Chat linken, für die, die es vielleicht lesen möchten.
Business Desk, danke.
Ich habe jetzt mal beide Threads, die ich meinte, in den Chat gehauen. Da könnt ihr dann mal, wenn ihr Gelegenheit habt, nachlesen, was so ist.
Matti Hummel fragt, glaubt ihr, dass Starship auch aus Wendeberg starten wird?
Wenn sie polar starten wollen, sind weder der Cape noch Bocca zwingend optimal, wenn genug Bedarf dafür da ist. Und da sie ja Starlink irgendwann zum Beispiel auf Starship umsatteln möchten, würde ich sagen, eher ja als nein. Aber ist jetzt kein hundertprozentig ja, sondern eher ein ja, als ein nein.
Starlink, ein gutes Stichwort. Wir hatten eine beschissene Flutkatastrophe in Deutschland und ja, gibt auch ganz viele Leute, die hier im Chat sind und die auf dem Discord sind und Felix engagiert sich da auch groß, es war ja bei ihm um die Ecke. Vielen Dank hier an alle, die da helfen und die da vermitteln und Sirwan ist auch richtig hart dabei an Wohnungen vermitteln, dass also die Leute, die können nirgendwo wohnen, ne? Das heißt im Prinzip, die müssen neue Wohnungen finden und das viele und ja, vielen Dank für die Leute, die sich da engagieren. Aber das Starlink hatte mich praktisch auf dieses Stichwort gebracht, weil das ist in Deutschland auch eine Randerscheinung oder beziehungsweise in den Medien mehr aufgefallen dadurch, von wegen, dass es den Nachthimmel zerstört und dass da ein Milliardär uns nötigt, seine Satelliten anzugucken und so. Und diese diesen Nutzen, den dieses System haben wird und hat, meiner Meinung nach sehr untertrieben wurde oder nicht richtig gesehen wurde. Und durch diese Flutkatastrophe ist ja im Prinzip auch wieder gezeigt wurde, diese Internetinfrastruktur ist extrem wichtig und extrem gefährdet auch. Also das heißt im Prinzip, es muss ja gar nicht so viel passieren, dass Leute kein Internet mehr haben, weil die Infrastruktur einfach auch nicht so redundant ist und in Deutschland sowieso nicht gut ausgebaut ist. Wir denken immer, wir wären da irgendwie in so einem Industrieland, aber im europäischen Vergleich leben wir in der Steinzeit in Deutschland. Und was denkst du über Starlink?
Oh Gott, da muss man jetzt aufpassen, dass man sich in nichts reinsetzt. Ich kann die Bedenken total verstehen. Auch ja. wenn ich jetzt Hobby oder Vollberufsfotograf oder Hobby oder Vollberufsastronom wäre, würde mich das bestimmt auch tierisch nerven. Und das ist halt ein totaler Interessenkonflikt. Also ich glaube, da gibt es auch kein richtig oder falsch. Ich kann beide Seiten total verstehen. Die einen, die sagen, wir haben hier Internet aus der Pampa und hier wird auch niemals irgendwie ein vernünftiger Glasfaserzugang gelegt werden, weil sich wirtschaftlich nicht lohnt. Dass die da sagen, dass sie total Fans sind von Starlink, kann ich verstehen. Ich kann aber auch die Astronomen verstehen, die sagen, das verwehrt uns den Zugang zu Nachthimmel. Und ich will nicht leugnen, dass ich als SpaceX-Fan ein Riesenfan von Starlink irgendwo bin, weil ich total, wie du, so ein bisschen diese Chancen auch da sehe. Wir haben jetzt ja gesehen, wie in den Katastrophengebieten Starlink benutzt wurde sogar für die Notfall-Internetversorgung. Wir haben das auch letztes Jahr schon in Florida, glaube ich, gesehen und auch in Kalifornien, jeweils bei den Bränden und bei anderen Naturkatastrophen. Bei Florida verliere ich gerne die Übersicht über die Naturkatastrophen, weil da gibt es so viele. Und ich glaube halt, dass dieser Einsatz, dieses spontane, ich habe Internet verfügbar und Internet ist nun mal inzwischen nicht mehr Konsum, nur es ist auch Leben, es ist auch Kontakt zu Mitmenschen und es ist auch Versorgung zum Teil, dass das wiederhergestellt wird, ist ein riesiger Faktor von Starlink und eben auch Menschen Internet zu geben, die aktuell nicht haben. Und es ist ja auch nicht so, wenn wir jetzt merken, dass das Ganze für Astronomen so furchtbar ist, dass es nicht mehr geht. Diese Satelliten sind ja nicht für 2000 Jahre da oben. Also es ist ja jetzt nicht so, als würden die da oben ewig bleiben. SpaceX hat gezeigt, dass sie die deorbiten können. Und ich glaube, wenn es ein dauerhaftes und zu großes Problem wird, wird man da auch einschreiten.
Aber, und sie sind auch sehr niedrig, das darf man auch immer nicht vergessen, die kommen sehr schnell auch wieder runter. Also das heißt, ja, im Zweifelfall hätte man 10 Jahre Hassel oder irgendwie, wenn da auf dieser Orbitalbahn, wenn da alles, wird ja das Wort Kessler-Syndrom immer verwendet, wenn die da in diesen Orbit zumüllen, wäre das extrem scheiße, wenn dann keine Raumfahrt mehr möglich wäre, wegen Ketteneffekt und so weiter. Aber diese Satelliten, die werden alle innerhalb von 10 Jahren, 5 oder 10 Jahren, werden die runterkommen. Und das wäre für diese Zeit, wäre das extrem ärgerlich und da wäre begründeterweise die Öffentlichkeit extrem sauer. Aber höhere Orbits sind viel gefährdeter für Weltraumschrott und das Kessler-Syndrom, weil ein bisschen höher schon ist dann Jahrzehnte beziehungsweise auch Jahrhunderte dauern würde, bis das automatisch runterkommen würde. Und das bringt uns eigentlich auch wieder zu der Kapazität von Starship. Wir haben da am SSD auch so ein bisschen drüber geredet, dass man ja nicht nur Sachen hochbringen kann mit den Starships, sondern auch Sachen wieder runterbringen. Was würdest du dazu sagen?
Ich bin totaler Fan davon, dass man sagt, zum Beispiel, wenn wir jetzt eine ISS haben, die ISS ernährt sich mal bedrohlich langsam dem Ende ihrer Lebenszeit. Das ist, glaube ich, jedem, der sich da mal beschäftigt, bewusst. Und wenn man die Gelegenheit hatte, wenigstens Teile der ISS aus einfach historischen Gründen zu retten, oder wie Musk ja die Tage zu Chris Bergen twitterte, einfach mal zu sagen, man rettet das Hubble und bringt diese Gegenstände von enormer historischer Bedeutung wieder zurück, finde ich erstmal das Konzept und die Idee total spannend. Die Frage ist dann wieder, wer zahlt dafür, wer möchte das? Das kommt dann auch wieder auf die Kosten an. Aber wenn man die Gelegenheit hat, diese Dinge zu retten und nicht verglühen zu lassen und die vielleicht irgendwo in einem Museum aufzustellen, sign me up.
Mars-Chroniken fragt: Hallo Sirwan. Adrian, glaubst du, dass der Orbitalflug mit B4 oder höher stattfinden wird?
Ich meine, es sollte mal ursprünglich, glaube ich, B2 sein, oder? Und dann war es B3 und ja. Boah. Also Stand jetzt sieht es, finde ich, sehr nach B4 aus. SpaceX scheint da einen recht guten Fall, also sie scheinen ja aktuell ganz gut zu laufen in Boca. Deswegen würde ich jetzt aktuell mein Geld noch auf B4 setzen. Das ist aber immer, ne, das ist nur eine Explosion entfernt und dann reden wir über B5 und ja, aber Stand jetzt gehe ich davon aus, dass B4 es wird.
Würden wir einen Hop sehen? Was glaubst du? Oder fliegt das direkt in Orbit?
Ich glaube, wir sehen keine Hops mehr. Ich glaube, was wir, also das ist meine Prediction jetzt bezüglich der Testkampagne. Ich glaube, wir werden zwei separate Testkampagnen sehen. Einmal von Booster 4 und von Starship 20. Dass wir einmal vielleicht eine Booster 4 Testkampagne sehen mit einem Kryo-Test, mit vielleicht einem Static Fire. Einfach mal das Ding auf Herz und Nieren prüfen. Dasselbe, glaube ich, werden sie mit Starship machen. Und vielleicht auch mal alleine schon die Raptor-Vakuum-Triebwerke zu testen. Dann, glaube ich, wählen wir eine komplette Integration des Gesamten. Und dann sehen wir den Flug. Aber ich glaube nicht, dass wir noch irgendwelche Hops mehr sehen.
Okay. Silas Beil fragt,
das ist mein Bruder übrigens, nur mal kleine Anmerkung.
Hallo Bruder. Glaubt ihr, dass Earth-to-Earth-Flüge für Starship wirklich wichtig werden? Oder dass es wirklich praktikabel wird?
Boah.
Soll ich?
Mach du mal.
Ja, ich bin tatsächlich da seit dieser Präsentation von Gwynne Shotwell hooked von. Und wo ganz viele gemeint haben, das ist völlig abgefahren und das wird nie passieren. Und ich glaube daran. Ich glaube daran hauptsächlich, weil ich weiß, dass das Militär das nutzen möchte, weil die im Prinzip diese Fähigkeit innerhalb von 45 Minuten, keine Ahnung, zwei Panzer von A nach B zu bringen, überall auf dem Planeten, dass die da sehr, sehr, sehr viel Geld für hinlegen würden, für so eine Fähigkeit. Und das ist natürlich kein cooler Anwendungsfall, aber ich glaube, das ist der Anwendungsfall, der das finanziert. Also das heißt im Prinzip, das Militär, das amerikanische Militär wird SpaceX sehr, sehr viel Geld dafür geben, um diese Fähigkeit zu entwickeln. Und dann ist die Fähigkeit entwickelt und dann könnte man diese Flüge halt auch so machen. Das ist natürlich vorausgesetzt, dass das man-rated ist. Das heißt im Prinzip, dass das Crew befördern kann. Also für die viele Panzer bräuchte es das nicht. Da wäre das im Prinzip nicht so wichtig. Aber im Prinzip, wenn man da Menschen mitfliegen wollen würde von A nach B, dann muss das Ding extrem sicher sein. Und aber da wären wir bei dem Punkt, wo wir bei der Falcon 9 halt auch sind. Wenn nur diese absurden Startgeschwindigkeiten hast und tatsächlich alle zwei Wochen so eine Rakete startet. Und ich glaube, bei Starship würden wir noch höhere Startfrequenzen sehen, weil es voll wiederverwendbar ist, wenn es dann mal voll wiederverwendbar funktioniert. Why not? Warum? Wenn man das Ding zigmal geflogen hat und einfach sagt, jo, das Ding funktioniert, was wollten ihr? So, das war bei Flugzeugen auch so. Das war am Anfang ein totales Selbstmordkommando, sich in so einen fliegenden Eimer reinzusetzen. Und mittlerweile gibt ja noch nicht mal Fallschirme in Passagierflugzeugen, also abgesehen davon, ob die was bringen würden, aber es ist das Normalste der Welt geworden. Und das ist so meine Meinung dazu.
Ich glaube alleine, dass der Gedanke jetzt mal existiert, das dafür zu verwenden, ist total wichtig, weil selbst wenn es dann vielleicht nicht Starship wird, vielleicht wird es der nächste. Das kann ja sein, dass dann vielleicht Starship nicht die Faktoren erreicht, die man erreichen müsste, aber vielleicht dann das nächste Gefährt von SpaceX oder von wem auch immer. Und der Gedanke ist immerhin mal da. Also das ist ja schon mal erstmal eine coole Sache.
Es ist ein bisschen eine Frage, die du eben schon beantwortet hast, leicht. Ich stelle sie trotzdem nochmal. Dodo fragt, kann sich Adrian vorstellen, in Zukunft Vollzeit im Bereich Raumfahrt-News zu arbeiten?
Raumfahrt-News? nee, eher nicht, weil ich einfach Spaß habe, so wie es aktuell ist. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal pauschal nein. Macht Spaß, so wie es ist.
Paul Dieter, die Frage geht, glaube ich, an mich. Besuchst du noch ESA Aerospace? Die haben jetzt mit Porsche einen mächtigen Partner, Investor. habe ich gesehen, die News heute, das ging heute so ein bisschen bei Twitter rum, von wegen, dass ESA Aerospace oder dass Porsche bei ESA Aerospace mit in, einsteigt. Also die haben eine neue Finanzierungsrunde gemacht. Und ich hatte bisher tatsächlich keinen Kontakt zu ESA Aerospace und hatte die versucht anzuschreiben. Und wir haben jetzt jemanden auf dem Discord-Server von ESA Aerospace und der hat den Kontakt hergestellt. Und ich hoffe, dass dann da der Kontakt auch so herkommt, dass da auch jeden Fall eine Folge mit ESA Aerospace bei rumkommt. Hafe schreibt, oder Havy, glaubt ihr, dass sich noch was beim HLS ändern wird? Adrian, was denkst du? HLS kurz, eigentlich, das ist die im Prinzip das Mondlande-Fähren-Projekt, nenne ich jetzt mal, oder das Programm der NASA, was extern ausgeschrieben wird. Das heißt, die NASA entwickelt keinen Mondlander selbst, sondern hat gesagt, sie würden das gerne an Firmen ausgeben und da gab es im Prinzip einen Wettbewerb und dafür wurde aktuell das Starship tatsächlich ausgewählt.
Ich glaube, der Anfang, dass es erst die ersten paar Landungen vielleicht Starship werden, ist in Stein gemeißelt. Ich glaube nicht, dass da noch dran gerüttelt wird, einfach weil mir auch da ein bisschen die Vorstellungskraft fehlt, dass die anderen potenziellen Provider da irgendwie noch reingrätschen. Also selbst wenn ein Blue Origin jetzt vielleicht den Mitauftrag bekomme sollte, sehe ich trotzdem nicht, wie die SpaceX da in der Entwicklung überholen soll. Ich glaube aber trotzdem perspektivisch, dass die NASA hat ja schon angekündigt, dass sie auf Dauer gerne zwei Betreiber hätten. Und die NASA ist ja auch grundsätzlich sehr großer Fan davon, wenn es nicht gerade ihre eigenen Raketen sind, von der Möglichkeit, das eine mit dem anderen zu ersetzen. Und deswegen auf Dauer kann ich mir sehr gut vorstellen, dass gerade Blue Origin oder das National Team da auf Dauer vielleicht noch als zweiter perspektivischer Provider für die Zukunft dazukommt.
Mhm. Eric Berger hat, glaube ich, gerade geschrieben, den ich sehr bewundere und den ich sehr als Autor schätze und der ja auch im Prinzip das Buch geschrieben hat über die Frühphase von SpaceX. Liftoff, ganz, ganz, ganz tolles Buch. Leider noch auf Englisch, gibt es noch nicht auf Deutsch. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Dass Blue Origin oder beziehungsweise Jeff Bezos jetzt auch so ein bisschen zurückgerudert ist oder auch gemerkt hat von wegen, dass er oder dass NASA erwartet, dass man mehr selbst investiert. Also das heißt im Prinzip, dass SpaceX von sich aus gesagt hat, jo, wir machen von der Entwicklung viel selbst und ja, ihr bezahlt uns auch, aber wir gehen da auch selber in Vorleistung. Und dass das im Prinzip bei der Kombination, es ist ja auch nicht nur Blue Origin, es ist zusammen mit Draper und Lockheed Martin, also im Prinzip das Team hieß National Team, also praktisch das Who is Who der amerikanischen Raumfahrtindustrie, Boeing nicht, die waren ein eigenes Team und sind wegen Fraud oder beziehungsweise wegen Schummeln rausgeflogen, was man bei Boeing öfter hat übrigens, aber das ist ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall dieses Blue Origin als Team, in diesem National Team, dass die sehr viel gefordert haben und dass die NASA sich gewünscht hätte, von wegen, dass im Prinzip mehr aus den Unternehmen kommt und dass das im Prinzip jetzt Jeff Bezos angekündigt hat, zu sagen, von wegen, dass sie es billiger machen und dass sie selber entwickeln werden und ist tatsächlich, wie du schon meinst, eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass sie vielleicht dann als zweiter Auftragnehmer damit reinkommen würden.
Vor allem nach dem Desaster der negativen Masse um den dritten Länder, wo man, nur mal, falls, weil es ja immer wieder so Nachfragen gab, es bedeutet ja praktisch, dass die NASA zu dem Stand gekommen ist, dass unter den aktuellen Bedingungen, die sie sehen, die Masse negativ sein müsste, der Payload, damit dieser Lander funktionieren würde. Das heißt, das müsste minus Kilogramm haben. Hm. Also, das ist schon ein sehr vernichtendes Urteil.
Ja, wobei, ich würde sagen, das ist nicht so schlimm, wie es sich anhört, weil im Prinzip das ja so ein bisschen sagt, wegen der aktuelle Programmstand ist so und so und wir sind von der Optimierung her, sind wir noch nicht da, wo wir hin müssten, damit das Gefährt die Payload befördern kann. Und dann kommt da natürlich raus, okay, man müsste negative Masse unterbringen, damit das noch funktioniert. Und also, es war witzig, war eine coole Schlagzeile. Ich würde es nicht sogar überdramatisieren. Es zeigt aber natürlich vielleicht, dass sie von ihrem Konzept her oder von dem Entwicklungsstand noch nicht so weit waren wie die anderen. Ne? Das heißt im Prinzip, die bei den Margen, die sie ausgerechnet haben oder so, da sie noch viel mehr hätten optimieren müssen. Und das ist natürlich dann auch ein Risiko für die NASA zu sagen, okay, die müsst ihr aber auch, wenn diese Optimierungs Punkte müsst ihr aber auch erst nochmal finden, ne? Und ja, also ja, alles war schon witzig. Okay, ich gebe es zu. Negative Masse, das klingt lustig.
Also bei diesem Report, man liest ja dann diesen Report dann irgendwie durch und wenn man da bei dem Punkt war, dachte ich mir auch nur so, Moment, was habe ich da jetzt gerade gelesen? Aber das ist, ja.
Casual Tie 5 schreibt, was denkt ihr, wie viele Jahre braucht Starship, bis Menschen mitfliegen können? Elon will ja, dass es schnell geht, aber man soll ja wohl erstmal über einige Jahre völlig unbemannt fliegen. Das haben wir eben so ein bisschen angesprochen. Adrian, wann glaubst du, wird das Starship Menschen befördern?
Ich würde sagen, spätestens so 2025 rum für Artemis, dann eben, also als Moonship. Ich glaube tatsächlich aber, dass man, dass sehr viel von der Kadenz der Flüge abhängt. Wenn ich 100, 200 Flüge dann im Buch habe, die gut gelaufen sind, weil Starship soll nun mal sehr, 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 sehr viel fliegen, dann vielleicht eher. Vielleicht reden wir dann auch irgendwann über hier die Moon, was ja auch noch irgendwo geplant ist, der Umflug um den Mond mit einer Gruppe von Menschen. Aber ich würde da sagen, ich glaube, wenn man am Ende sagt, irgendwie 24, 25 rum, dann ist man, glaube ich, ganz gut in einem Zeitrahmen, wo es wahrscheinlich frühestens soweit sein könnte. Mhm. Ich glaube nicht, wie manche Optimisten, irgendwie nächstes oder übernächstes Jahr. Das ist, das sehe ich nicht. Tut mir leid.
Dodo schreibt, super Livestream, kann man sich echt gut geben. Das freut uns. Wir haben auch Spaß.
Dankeschön. Ja.
Max Unger fragt, hey ho, seht ihr in eventuell kommenden Innovationen eine Möglichkeit, den Alltag eines Normalsterblichen auf der Erde massiv zu verändern? Okay, das muss ich nochmal...
Alltagsprodukte aus der Raumfahrt praktisch.
Wahrscheinlich. Also das Wort Raumfahrt kommt hier nicht vor. Seht ihr in eventuell kommenden Innovationen eine Möglichkeit, den Alltag eines Normalsterblichen auf der Erde massiv zu verändern? Ja, wahrscheinlich hast du recht, dass es im Prinzip um Raumfahrtinnovationen gibt, die uns auf der Erde treffen.
Ja. Dann würde ich sagen, ja, passiert laufend. Mhm. Also es gibt so viele Innovationen aus dem Weltraum, die ihren Weg in den Alltag gefunden haben. Ich sag mal, das klassische und gängige Beispiel wäre sowas wie GPS, was ja komplett im Alltag ist, aber es gibt so viele Beispiele von Forschung auf der ISS, die medizinisch auch verwendet werden. Deswegen, ja, Punkt. Ja, wird passieren wieder, wird wahrscheinlich wieder vorkommen.
Cool. Yannick, vielen, vielen Dank für den Superchat. Dirk Weindl fragt, wie gut ist das DLR für die Zukunft aufgestellt? Okay, Adrian, du hattest schon gemeint, von wegen, du bist mehr an der amerikanischen Raumfahrt dran als...
Die Frage gebe ich an dich. Ja.
Also die Forschung, die machen, ist schon abgefahren. Und also im Prinzip diese Assoziation, das deutsche NASA, das passt schon ganz gut. Also zum Beispiel auch die ganzen astronautische Raumfahrt, das läuft über das DLR. Und ich war ja da in Lampoldshausen gewesen, wo diese Triebwerke getestet werden für Ariane, aber eben auch von High Impulse. Und also die sind, was Forschung angeht, sind die schon... State of the Art, so, und die haben jetzt natürlich nicht dieses Budget, das eine NASA hat und im Prinzip auch nicht diesen Forschungsauftrag oder beziehungsweise den Explorationsauftrag, den eine NASA hat. Und deshalb finde ich, ist es so ein bisschen schwierig zu vergleichen mit NASA. Es ist immer ganz gut, wenn Leute nicht genau wissen, was das DLR ist und aber was mit NASA anfangen kann, dann funktioniert dieser Vergleich dann doch ganz gut. Ich bin davon überzeugt, dass Deutschland, was Forschung angeht, immer extrem gut ist. Und wir haben nur öfter das Problem, Sachen aus der Forschung in die Industrialisierung zu bekommen. Das heißt, also bei ganz vielen Bereichen, Physik, Chemie, in der Technik ist die Forschung und die Universitätslandschaft hervorragend. Es fehlt dann aber oft dieser Schritt, dass da im Prinzip dann auch die große Industrialisierung oder das große Business dann auch in Deutschland umgesetzt wird. Das ist so mein Eindruck so. Und das DLR aber zum Beispiel, da gibt es viele Ausgründungen. Also da wäre ja zum Beispiel irgendwie Mynaric wäre zu nennen, also das Laser-Internet, das war eine Ausgründung vom DLR. High Impulse ist im Prinzip kann man schon sagen, eine DLR-Ausgründung. Die Jungs, die das gegründet haben, die waren alle am DLR. Zwei davon haben da ihren Doktor gemacht und haben da geforscht an Raketenantrieben und haben dann gesagt, jo, wir machen uns damit selbstständig und haben eben Impulse gegründet. Grob zusammengefasst. Da passiert definitiv Forschung, die dicht an der Zukunft dran ist. Und deshalb würde ich sagen, das DLR ist sehr gut aufgestellt. ich kenne die Zahlen nicht genau, ich kenne die Programme nicht alle, aber ich habe ein gutes Gefühl, sagen wir mal. Und ich muss unbedingt auf jeden Fall auch eine Folge über das DLR mal machen. Hive fragt, für Polar Launches maybe die Oil Platforms, ja, good point. Also die Offshore Rigs, die gekauft wurden. Was ist deine Einschätzung?
Die Idee, Super Heavy nicht auf Land zu starten, gab es ja schon. Gibt es ja sogar in offiziellen SpaceX-Rendern. Also, ich meine, grundsätzlich gesehen, warum nicht? Ist natürlich immer ein Aufwand, weil auf Landen und Starten ist eine ganz andere Sache, weil Landen sind dann ein paar Triebwerke noch mit der Restmasse des Boosters. Starten sind dann ein paar mehr. Aber wenn man so bessere Winkel hinkriegt, warum nicht? Ist dann natürlich die Frage mit der Logistik zum Transportieren hin und zurück. Und übrigens an dieser Stelle möchte ich auch meine Schwester Hermine grüßen, die gerade im Chat geschrieben hat. Dann haben wir beide Geschwister Hallo, einmal gegrüßt. So. Ja, das ist so. Ist ein lustiges Gedankenspiel, glaube ich.
Okay, Max Unger fragt, könnte man nicht durch sehr lichtabsorbierende Lackierung eine Verschmutzung verhindern? Da geht es wahrscheinlich um die Starlink-Satelliten. Es wird ja auch ein bisschen was auch getan, was die Verschattung angeht. Die ersten, die Black Sets oder ich weiß nicht mehr wie, oder Dark Sets, glaube ich, hießen sie. Das hat nicht so richtig funktioniert, beziehungsweise die wurden dann zu heiß, glaube ich, unter der Sonneneinstrahlung. Und dann hat man diese Visiere, also diese, im Prinzip diese Sunnencaps mit dran gemacht. Ich müsste mich damit mal mehr auseinandersetzen. Oder bist du da eher dran, was wie weit oder wie schlimm es mittlerweile oder immer noch ist oder ob es eine Verbesserung gab?
Ich bin gespannt auf diese 1.5-Satelliten. Wir kriegen ja jetzt bald Starlink-Upgrades, einmal mit 1.5 und dann mit 2.0. Ob da nochmal Schritte gemacht wurden, um das, den ganzen Einfluss zu verändern. Ich glaube, sie waren deutlich dunkler als die ersten, also diese Dark Sets, aber auch nicht so dunkel, wie man dann final gehofft hatte. Also war so ein bisschen so ein, ja, so ein Mittelding von dem, was man sich dann eigentlich wohl wollte.
Und da bin ich auch wieder sauer auf die Presse, die dann immer die Bilder von den Perlenketten zeigt, weil das ist ja kurz nach dem Aussetzen der Satelliten. Da sind die auf 200 Kilometer Höhe und nicht auf 550 Kilometer Höhe, was einen gravierenden Unterschied macht. Und die sind sehr dicht beieinander. Also die verteilen sich ja dann auf der kompletten Orbitalebene. Und das ist, ja, natürlich sehen diese Perlenketten erstmal dramatisch aus und dann sind die auch viel heller. Und was man da auch dazu sagen muss, das ist immer zu bestimmten Tageszeiten. Das ist auch nicht permanent, sondern im Prinzip der Winkel muss ja so perfekt sein, dass das Sonnenlicht auf die trifft und dann auf die Nachtseite hier, wo wir dann sind zum Beispiel. Also es ist ja auch nicht, dass die immer so hell leuchten, sondern im Prinzip, es müssen mehrere Dinge zusammenkommen, damit das so passiert. Und wie gesagt, der Zielorbit ist mit 550 Kilometern Höhe deutlich höher als der Aussetzorbit.
Ja, ist so ein bisschen der kleine Bruder von diesem Twilight-Effekt bei Raketenstarts, die wir ja gerne mal haben, wenn dann sich dieser fast Oktopus am Himmel bildet, wenn die Rakete ins Sonnenlicht praktisch fliegt. Und davon der kleine Bruder ist ja dann Starlink-Satelliten, die von der Sonne angestrahlt werden, während es noch oder schon Nacht ist. Also, ja.
Sebastian Hessel fragt, meint ihr, dass SpaceX schon Ideen für das Microgravity-Problem der langen Marsreisen im Ärmel hat?
Das ist außerhalb meiner Qualifikation. Da bin ich ganz ehrlich.
Ich kann es auch nicht was dazu sagen. Der Witz ist ja immer, dass dann diese Fragen oft, also hier, deine Frage ist total super, Sebastian, aber oft habe ich das unter Videos, wo dann so Sachen gestehen von wegen, ja, die haben sich überhaupt keine Gedanken gemacht über Microgravity und deshalb funktioniert das alles gar nicht und die sind alle größenwahnsinnig und so weiter und so fort, wo ich denke, ja, das ist so offensichtlich das Problem, da werden die sich definitiv zu Gedanken machen und also, dass sie das komplett vernachlässigen, nur weil im Prinzip da keine Lösung vorweg erklärt wird. Das ist genau wie wir alle total neugierig sind, wie denn dieser Turm funktionieren soll zum Integrieren und Fangen von der Hardware gerade in Boca Chica. So, und wir basteln uns irgendwas zurecht, aber die spannen uns auf die Folter. Wir wissen es einfach nicht. Und man hat fast das Gefühl, dass die SpaceX riesen Spaß daran hat, uns auch auf die Folter gespannt zu lassen.
Ich glaube auch, das ist ja auch generell so ein Phänomen, was ich dann manchmal so diese unter manchen Kommentaren sehe, wo ich mir denke, ganz salopp ausgedrückt, denkt ihr eigentlich oder denken diese Kommentare dann eigentlich, dass SpaceX auf den Kopf gefallen ist? Das ist so manchmal die banalsten Vorschläge, wo man sich denkt, die werden darüber nachgedacht haben. Und nicht nur einmal, sondern wahrscheinlich 100-mal. Und auf einem ganz anderen Level als Amateure das tun. Und das, glaube ich, unterschätzt man gerne, wie smarte Menschen da in diesen Raketenunternehmen sitzen. Mhm.
Passt auch da in die Richtung. Skippo101 schreibt, ja, moin, wie schätzt ihr die Schwierigkeiten mit dem Wiedereintritt des Starship ein? Das ist ja eigentlich die Königsdisziplin. Und bisher hat SpaceX ja nur einfache ablative Hitzeschilder verwendet.
Ich glaube, ich meine, dafür war ja so ein bisschen die ganze Testsequenz ja trotzdem da, dass man wenigstens trotzdem schon mal diesen Wiedereintritt oder wenigstens den finalen Bellyflop testet. Ich glaube, bei dem Wiedereintritt hat man beim Shuttle gesehen, dass es echt gar nicht so einfach ist. Das Shuttle hatte ja notorisch Probleme immer wieder mit seinem Hitzeschild. Nicht nur jetzt in einem absolut katastrophalen Fall, sondern auch in vielen, vielen kleineren Fällen, wo es kleinere Meldungen gab mit da ist wieder was vom Hitzeschild abgesprungen oder da gab es wieder eine Beschädigung. Also es gab ja immer wieder Fälle. Und es ist auf jeden Fall spannend zu beobachten, wie SpaceX dieses Problem angeht, weil es ist ja offensichtlich nicht so einfach. Mhm. Und die NASA ist damals schon anders gemacht. Mhm.
Liam Herrmann fragt, warum gibt es im Moment keine Starship-Starts?
Weil sie gerade nicht notwendig sind. Also SpaceX, wir hatten es in unserer Vorbesprechung hier schon ein bisschen über Infrastruktur. Aktuell ist halt, würde ich sagen, in Boca Chica Infrastruktur-Time. Die bauen gerade mehrere Tanks und einen gigantischen Turm und bauen das Launchpad auf und wollen jetzt noch ein größeres High Bay bauen, in dem sie die Raketen bauen können. Und ich glaube, gerade konzentriert sich SpaceX eher dafür, die notwendige Infrastruktur für die Starts aufzustellen, um dann wieder Richtung Starts zu gehen und dann halt in orbitale Starts. Mhm.
Matti Hummel fragt, glaubt ihr, dass Starliner mit der Crew Dragon mithalten kann, wenn der jetzt ein paar Mal erfolgreich fliegen würde?
Ja, also Starliner ist ein gutes Konzept, finde ich. Gibt da ein sehr schönes Video von unter anderem Tim Dodd drüber, über Starliner versus Crew Dragon. Und ich finde jetzt, Starliner ist kein schlechtes Konzept, wenn es einmal fliegt. Und ja, kann ich mir toll vorstellen. Mehr Leute auf der ISS oder generell mehr Möglichkeiten, die ISS immer gut mit Menschen zu versorgen, finde ich sowieso toll. Weil das hat irgendwer mir mal so ein bisschen erklärt, wie stark dieser Einfluss ist. Weil wenn man 2 bis 3 Leute schon braucht, um diese Station erstmal, ich sag mal, zu warten, dann, wenn ich dann von 3 Leuten auf 7 Leute gehe, dann oder 3 von auf 6, um das Rechenbeispiel jetzt einfacher zu machen, dann verdoppel ich zwar meine Crew, aber die Forschungsstunden, die ich dann habe, erhöhe ich ja um einen viel höheren Faktor, weil einfach diese Wartungszeit ja dann schon gedeckt ist und ich darüber hinaus dann reine Forschung raufbringen kann auf die Station.
Hm. Ja, definitiv. Ich würde mir so ein bisschen Sorgen machen über die Kosten, weil, also ich meine, die NASA wird dafür zahlen und wird auch für eine gewisse Anzahl an Starts zahlen. Ich glaube, es ist nicht wettbewerbsfähig, allein weil der Launcher nicht wiederverwendbar ist, was früher, also tatsächlich letztes Jahr war noch der Stand, dass Crew Dragon nicht mit wiederverwendbaren Raketen geflogen wird. Und das hat sich letztes Jahr dann geändert, weil das so gut funktioniert hat alles. Und dann auch der Hintergrund ist ja, das ist ja flight-proven Hardware, so ein Booster. Ne? Und das heißt, das, wo vielleicht am Anfang kalkuliert wurde, okay, man muss jedes Mal eine neue Falcon 9 zahlen, da sind wir schon nicht mehr. Sind wir jetzt schon war der zweite Start oder der dritte Start? Der dritte Start war, glaube ich, mit einem Booster, der schon mal geflogen ist.
Ja.
Und für die Flüge, die im Prinzip vorweg in dem Programm gebucht wurden, die werden bestimmt an die Anbieter gezahlt werden. Und vielleicht würde man auch ein bisschen weiter zahlen, damit man diese Alternative hat. Weil man muss ja schon sagen, Raumfahrt ist nicht so einfach. Und dann im Prinzip eine Ausweich zu haben, ist ja nicht schlecht. Das ist das Problem, was wir ja beim Shuttle hatten, dass es dann plötzlich keinen Ersatz mehr gab. Und diesen Bären würde sich, glaube ich, die NASA nie wieder aufbinden, sondern deshalb wollen die ja zweigleisig fahren. Aber ich glaube, wir würden schon auf jeden Fall deutlich mehr Crew Dragon fliegen sehen als Starliner.
Definitiv. Und ich glaube auch, da hängt auch viel davon ab, was die ULA auf Perspektive mit Vulcan vorhat. Weil ich glaube, dass man da schon irgendwelche Preisziele auf Dauer mal erreichen müsste, um diesen Preiskampf gegenüber SpaceX ein bisschen aggressiver zu gestalten. Auf der anderen Seite glaube ich, dass Preis ja gar nicht so der größte Faktor ist bei Crew-Starts. Und solange die ULA und Boeing demonstrieren kann, dass diese Kapsel sicher ist und die ihren Zweck erfüllt, dann sagt die NASA sich, ja, am Ende die 50 Millionen mehr oder weniger für ein zweites, das ist für NASA-Gelder sind das, ich sag mal, Peanuts. Und da bezahlen sie dann vielleicht ein bisschen den Aufpreis für dann eben die Tatsache, dass sie zwei Provider haben und dafür Sicherheit.
Ja. Ich merke gerade, die Zeit vergeht ja wie im Flug. wir haben noch ein paar Fragen, wir werden auch auf jeden Fall noch beantworten, aber ich glaube, wir machen nicht mehr allzu lange. wenn ihr noch Fragen habt, dann jetzt aber noch schnell. denn wir sind jetzt schon fast 3 Stunden, wann haben wir angefangen? Oh, wir haben jetzt
2 Stunden.
2 Stunden. Ja. ja, also wir haben hier oh ja, das wird deine Schwester sein. 5 Beilchen. Mädchen, ja, grüßt den großen Bruder. Schön, dass ihr draufgeschaltet habt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Silas, dein Bruder fragt, da die ISS ja nicht mehr so lange existieren wird, könntet ihr euch vorstellen, einfach ein Starship als Raumstation zu nutzen? Vielleicht sogar ähnlich LOPG. Tanks wären da eh schon da und auch viel Platz.
Ich finde schön, dass er immer die einfachen Fragen stellt. Ich glaube halt immer, am Ende des Tages muss man gucken, wie langlebig Dinge ausgelegt sind, gerade im Weltraum, weil da gibt es ja ein paar Faktoren, die durchaus die Langlebigkeit von Objekten beeinflussen. Bestimmt kann man das modifizieren und kann daraus vielleicht was in der Richtung machen, aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, große Raumstationen erstmal hochzukriegen. Also selbst wenn es nicht Starship direkt wäre, haben wir wieder eine Möglichkeit, sowas wie beim Shuttle tatsächlich große, schwere Nutzlasten mal eben wieder hochzubringen. Hm. Und ja, deswegen, das ist so meine, vielleicht nicht Starship selbst, aber ja.
Ja, wobei, ich finde die Idee auch schon verlockend, weil wenn man 2 Starships hat, dann hat man zweimal 1000 Kubikmeter, fast 1000 Kubikmeter Cargo-Space und die irgendwie zusammengeknotet, gibt es ja auch im Internet schöne Animationen zu, kann man rotieren lassen, kann künstliche Schwerkraft herstellen und das wäre die doppelte ISS-Kapazität an Wohnraum. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Also ne, das muss ja ausgebaut werden. Also ganz so ist es nicht mehr. Aber ne, ISS hat etwa 1000 Kubikmeter. Und ja, das würde man, ja, das hat man im Prinzip in einem Starship in der Bay drin.
Ja, stimmt. Also die Masse ist ja einfach komplett. Es gibt ja dieses lustige Bild von Starship, wie es an Gateway andockt, wo dann auch Orion dranhängt. Und dadurch, dass Gateway jetzt nicht die größte Raumstation sein wird, hat man einfach auf einmal eine viel höhere, ein viel höheres Volumen in dieser Raumstation, wenn dann ein Moonship an Gateway andocken würde, weil das Moonship fast mehr Platz hat als Gateway. Das ist ja eigentlich, wenn der Lander mehr Platz hat als die Raumstation.
Spaceman fragt, ist es möglich, dass SpaceX jemals den Booster so modifiziert, dass das Starship nicht nochmal im Orbit aufgetankt werden muss?
Boah. Ich meine, wird eher schwierig. Starship ist verdammt schwer. Alleine von der, es gibt ja diese schönen C3-Kurven, wie viel C3 Starship nach 1, 2, 3, 4 Auftankungen hätte. Und ich glaube nicht, weil das, ich wüsste nicht wie. Weil dafür müssten sie dem Booster schon einen ganz schön ordentlichen Schub geben, damit das klappen würde.
Das müssen wir uns ja auch überlegen. Der ist ja dafür da, dass er irgendwie auf 70 Kilometer Höhe bringt und dann dreht er um und dann fliegt er zurück. Und da fehlt noch ganz schön viel Delta V, um in den Orbit zu kommen. Und das muss das Starship schon selber auch aufbringen. Da könnte man natürlich jetzt argumentieren von wegen, lass doch eine super Heavy bauen und drei Booster nehmen und wie auch immer. Und ich glaube, das Konzept, so wie wir es jetzt kennen, die Königsdisziplin ist das, einsatzfähig zu machen und das zuverlässig, dankeschön, zu machen. Und das wird Arbeit genug sein. Und dann auf die paar, oder was heißt, natürlich ist es aufwendiger, wenn man irgendwie mehrere Starts machen muss, um es wieder aufzutanken. Aber wenn das System gut funktioniert, dann tut dir das auch nicht mehr so weh. Und dann im Prinzip ein extra System zu entwickeln, um diesen einen Zustand praktisch einfacher zu machen, weiß ich nicht. Aber das ist Spekulation.
Ja. Plus, SpaceX hat ja bei der Falcon Heavy schon gemerkt, dass es gar nicht mal so einfach ist, eine bekannte Rakete noch mal größer zu machen. Das ist halt nicht KSP, wo man einfach zwei dieser Seitenkoppler dran macht und dann noch mal dieselbe Rakete zweimal dran packt. Das ist schon einfach von der Struktur und von dem Aufwand, um das zu verarbeiten, weil dann muss ja dieser zentrale Booster zum Beispiel bei einer Heavy-Konfiguration, er muss ja auch die Last der beiden und den Schub der beiden irgendwie noch mit verpacken. Und das ist schon alles, glaube ich, gar nicht mal so einfach. Und bei Super Heavy mit dem Schub und der Masse wird es dann, glaube ich, jetzt auch nicht viel einfacher, das Ding noch mal größer und noch mal stärker zu bauen.
Mhm. Auch eine schöne Geschichte. Elon Musk wollte Falcon Heavy canceln und Gwynne Shotwell ist in den Besprechungsraum reingerannt und hat gesagt, ey, wir können das nicht canceln, wir fliegen Last für die Air Force. Und das hatte Elon wohl irgendwie vergessen oder wusste das nicht so. Und so, oh, okay, dann canceln wir es halt nicht. Aber die waren tatsächlich, oder er war an dem Punkt, wo er sagte, ey, das ist zu aufwendig und wir wollen eigentlich ganz was anderes und dann lass uns das nicht machen, dass wir, wenn wir da so, wenn es so viel Arbeit ist und wir da so viel extra Arbeit reinstecken müssen und lass bei dem Standardsystem leben. Und ja, im Nachhinein kann man jetzt sagen, sie wird ja jetzt doch ein bisschen öfter auffliegen, weil das ist auch echt schade. So oft ist sie bisher nicht geflogen, aber allein wenn sie den Europa Clipper starten würde, dann hätte sie ja schon eine extrem wichtige Mission gestartet und für LOPG-Versorgung, also die Mondstation im Mondorbit als Cargo Dragon 2 nennt sich das, glaube ich, oder Dragon Max oder so, ich weiß es gar nicht, ob das Konzept noch gibt, aber im Prinzip diese Frachtversorgung dieser Mondstation, die würde auch mit Falcon Heavy erfolgen, es sei denn, das Starship fliegt dann schon, dann würde man das umbuchen, aber wahrscheinlich, hätte ich jetzt gesagt, aber zumindest das ist das, was ich da noch so weiß.
Eine kleine Einwand noch, es gab noch, oder eine kleine Ergänzung, es gab, was es heute oder gestern gab, gab es wohl ein Treffen zu der Dragonfly-Sonde, die ja zum Saturnmond Titan fliegen soll. Und auch da wurde mal so überlegt, ob man vielleicht die Flugbahn ein bisschen ändert und dafür eine Heavy-Rakete benutzen würde. Und da wäre dann auch ganz schnell Falcon Heavy wieder im Spiel. Und ich glaube, diese schweren, hochenergiereichen Orbits weiter im Sonnensystem rein könnten die nächsten Jahre total interessant werden für Falcon Heavy, weil sie da halt eben auch noch solche Konkurrenten wie eine Delta oder eine Atlas dann doch am Ende knapp aussticht oder sogar deutlich zum Teil. Und ich glaube, dafür könnte Falcon Heavy total interessant werden, für eben diese tieferen in unserem Solarsystem liegenden Missionen.
Wie viele Personen soll die neueste Version Starship zum Mars mitnehmen können? Ist es immer noch 100 oder hat sich da was geändert?
Ich glaube, da gab es seit Jahren kein großes Update mehr von Musk. Das ist, da würde ich auch immer noch einen Sitzplan für gerne sehen. Aber ja, 100 ist wohl der Plan.
Johann Petersell fragt, wenn SpaceX für billig ist im Vergleich zu den anderen, warum nutzt das US-Militär dann ULA?
Tun sie ja nicht mal nur zwingend. Also der, es gab ja jetzt wieder Verträge und die werden ja meistens schon mal bei beiden ausgeschrieben. Also es gab ja ganz oft diese 60-40 Verträge, wo irgendwie 40% die eine Seite bekommt und 60% die andere. Und da war ja oft jetzt immer die Kombination ULA und SpaceX. Also das US-Militär nutzt nicht nur ULA. Und plus, und das ist vielleicht ganz wichtig an der Stelle noch zu sagen, dem US-Militär sind Kosten ganz oft in ihren Ausschreibungen egal. Bei ganz vielen Ausschreibungen des US-Militärs ist Kosten überhaupt kein Faktor. Das ist eine Randnotiz. Das Interessante ist eher, wie gut kannst du die Mission erfüllen, wie sicher ist es und wie schätzen wir es ein? Aber Kosten sind da eher so irgendwo Fußnote B.
Max Unger fragt, glaubt ihr, dass sich China langfristig vom internationalen Zusammenarbeit abgrenzen wird? Und falls ja, was haltet ihr davon?
Machen sie ja schon so ein bisschen. Also, die haben eine eigene Raumstation. Sie haben eigenes Programm. Sie sind jetzt auch, also, ich würde sagen, sind sie ja schon. Sie sind ja so ein bisschen so eine eigene Blase in der Raketenwelt. Also, wäre jetzt so meine Meinung.
Go for Truth fragt, was ist in Zukunft noch in Boca Chica geplant?
Und ein Orbitalstart? Ja, es ist ja das große neue Ding, was jetzt angekündigt wurde, ist ja dieses noch größere Konstruktionsgebäude, was wohl nicht viel höher sein soll, aber viel weiter und dort wohl noch mehr Raketen gleichzeitig zu gebaut werden können. Was haben wir noch alles? Ja, ich denke mal, ich glaube, es gab Pläne, bei denen ein zweites Pad eingezeichnet war schon. Also das ist auch eventuell noch so ein Ding, was durch die Gegend läuft. Und ich würde halt sagen, so grundsätzlich immer mehr, immer größer und ja, mal gucken, wo das endet.
Es kommen ein paar Ariane-Fragen, die würde ich mal rauslassen, weil wir gleich auch mal Schluss machen wollen. Sonst läuft das hier so ewig und dann ja, fallen wir hier vielleicht noch vom Stuhl. Und ich fand die Fragen bis jetzt super interessant und Adrian, vielen, vielen Dank für die kundigen Antworten.
Immer gerne.
War sowohl für mich lehrreich als auch für meine Community und es ist echt, echt cool, dass wir dich hier als Gast haben.
Es hat auch sehr Spaß gemacht, muss ich sagen. Die Fragen sind, manche von den Fragen waren auf einem Niveau, wo ich wirklich sage, ich fühle mich nicht hundertprozentig qualifiziert, diese zu beantworten. Also das ist, das geht eher an SpaceX direkt und deswegen macht riesig Spaß hier, muss ich schon sagen.
Wir haben eine schöne Abschlussfrage. Vielleicht Dirk fragt, was schätzt ihr, wann Elon Musk das erste Mal in den Weltraum fliegt? Das passt ja irgendwie auch ganz gut, weil jetzt im Prinzip ja Branson in den Weltraum geflogen ist und Jeff Bezos in den Weltraum geflogen ist, der alles suborbital und da wird es sich das Maul drüber zerrissen. Und gibt es auch eine ganz tolle Scott Manley-Folge aktuell dazu, der das auseinandernimmt, diese ganzen Anschuldigungen, ist es Raumfahrt, ist es nicht, darf man sich Astronauten nennen, darf es nicht. Und tatsächlich sind die Grenzen sehr, sehr fließend, aber tatsächlich, die haben sich in ihre eigenen Raketen reingesetzt. Elon hat es bis jetzt nicht gemacht. Die Frage ist endlich. Adrian, wie schätzt du das ein?
Das stand euch. Also du kommst da nicht aus der Frage raus, du bist gleich auch noch dran. ich würde mal sagen, nicht in näherer Zukunft. Ich glaube, da würden einige auf die Barrikaden gehen, weil Elon ist vielleicht sogar noch eine Spur wichtiger für seine Unternehmen als ein Jeff Bezos, der ja gerade bei Amazon auch aussteigt so ein bisschen und auch wohl den CEO. Platz, ich weiß nicht, ob er ihn schon abgegeben hat, aber er will ihn ja abgeben. Und ich glaube, dass Elon einfach eine Schlüsselfigur ist bei zwei Global Player Unternehmen. Und ich glaube, da sind wir noch ein paar Jahre von entfernt. Ich glaube, da würden einige Shareholder, auch gerade von Tesla, würden ihn, glaube ich, eher irgendwie entführen und in den Keller sperren, bevor der in den Weltraum gerade fliegt.
Ja,
irgendwann Mars.
Ja, und das muss man ja auch sagen, von diesen drei Startmöglichkeiten.
Stimmt. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Der hat sich ja ein Ticket bei Branson gekauft. Also Mars besitzt ja ein Ticket für Branson.
Guter Einwurf. Worauf ich hinaus wollte, war, ich glaube, der Crew Dragon ist extrem sicher und im Prinzip die NASA hat den abgesegnet und lässt dazu, dass Astronauten damit hinfliegen. Ich glaube nicht, dass es einen Grund hat, dass er dem Gefährt nicht traut, sondern Nummer eins ist es eine Geschäftssache, also das heißt, die verdienen damit ja Geld mit den Starts und sie verdienen auch Geld damit, dass sie im Prinzip diese Starts weiterverkaufen. Wir werden ja die ersten Touristenflüge auch mit dem Crew Dragon jetzt bald haben. Und das ist auch ja schon immer ein Punkt bei SpaceX, das ist ein Geschäft schon von Anfang an gewesen. Die ersten paar Millionen oder sagen wir 100 Millionen sind von Elon Musk da reingedrückt worden, aber es war dann schon so aufgebaut, dass es Geld verdient, um sich durch die Aufträge von NASA, von staatlichen Stellen, aber auch kommerziellen Stellen selbst zu tragen. Und jetzt einfach nur zur Belustigung, um da kurz in den Weltraum zu fliegen, der will zum Mars. So, der sagt, das heißt, seine ganzen Tätigkeiten sind darauf optimiert, dieses Ziel näher zu kommen. Und da wird ihm das wahrscheinlich eher ablenken. Könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht so kalkuliert.
Ja, also ich glaube, wir sind uns einig, vielleicht über Branson, aber bei einer Crew Dragon sehe ich die Chance jetzt eher gering in den nächsten Jahren. Mhm. Das ist so mein, ja.
Ja, ich bin, hatte ich eben ja schon angedeutet, ich bin total glücklich, dass du hier bist und wir hier auch noch so eine ewige, lange, coole Fragerunde machen konnten. Und ich glaube wirklich, dass, so wie ich das hier sehe, sind alle zufrieden, alle glücklich. Und ja, war extrem cool, dass du hier warst, dass du ein bisschen erzählt hast von deiner Arbeit bei NASA Space Flight. Wenn ihr mehr von Adrian hören und sehen wollt, ich habe das Gefühl, bei NASA Space Flight wird deine Arbeit eher mehr als weniger. Und bin sehr gespannt auf deine neuesten Artikel. Und ja, bist du ja auch bei uns auf dem Discord. Ich mache hier nochmal Werbung für unseren Discord-Server. Also wer sich vernetzen möchte mit uns, mit anderen aus der Community, mit Leuten, die Lust haben auf Raumfahrt und sich weiterbilden wollen über das Thema, also auch Leute, die eben noch überhaupt keine Ahnung haben, da sind ganz viele Leute, die euch gerne weiterhelfen, ins Thema bringen und sagen, wo es coole Seiten gibt, wo es coole Twitter-Accounts gibt, denen man folgen sollte, wo es coole YouTube-Kanäle gibt, aber auch Experten, die in der Raumfahrtindustrie auch arbeiten oder professionell an dem Gebiet dran sind und viel Ahnung haben und die sich freuen, wenn die Community größer wird, zusammenwächst und gerade im deutschsprachigen Raum haben wir da noch viel aufzuholen. Das ist im englischsprachigen Raum ist es das Thema viel größer und es wird ein riesen geiles Thema und es ist das, was wir jetzt erleben, das ist nur der Anfang. Ich spreche immer vom Apollo-Moment, den wir jetzt live miterleben können. Wir sind jetzt nicht in den 60er Jahren, wir sind jetzt 2021, aber die Sachen, die jetzt anstehen, das wird geil und das wird cool und wir werden sagen können, wir waren von Anfang an dabei und wir haben mitgekriegt, wie die Dinger explodiert sind am Anfang und wie die halbe Menschheit gesagt hat, das ist alles Quatsch, was da passiert und dann werden großartige Dinge passieren und wir werden sagen können, wir haben es immer gewusst. Ja. Ja. Ich werde gleich noch auf dem Discord vorbeischauen und da in die Lounge gehen, das heißt, wer Lust hat, noch irgendwie mit mir weiter zu quatschen, könnt ihr gerne hinfahren. Ich weiß nicht, Adrian, ob du da noch Lust hast, noch vorbeizuschauen.
Ich werde mich auch noch 1-2 Stunden anschließen. Eher einer als zwei, aber ich werde auch noch da sein.
Cool. Vielen Dank an die Mods, Martin, Patrick und Roman und auch die, die weitergeholfen haben, Jakob zum Beispiel und ausgeholfen haben. Ich hoffe, euch allen hat das so viel Spaß gemacht wie mir. Nochmal vielen Dank, Adrian, dass du dabei warst. Ich erinnere nochmal an die Livestreams. Morgen, ganz früh um 8 Uhr morgens, startet Rocket Lab mit einer Elektronrakete und am Freitag Boeing Starliner Start mit einer Atlas 5 und eventuell im Anschluss ein Ariane 5 Start. Also je nachdem, wenn es passt, gibt es dann sogar Dauerstreaming und ich erzähle natürlich was zur Technik und ansonsten Montag gibt es ja eine neue Folge von Senkrecht Starter, da könnt ihr gerne auch vorbeischauen. Adrian, nochmal vielen Dank. Wir sehen uns gleich
in der Lounge. Dass ich sein durfte.
Gerne wieder und bis gleich und euch einen schönen Abend, vielleicht bis gleich in der Lounge. Immer schön senkrecht bleiben. Tschüss.
Bis dann.